Wimpernschlag. Es war Energie, die in den Kosmos. Wimpernschlag. Es fand Wärme bei einer Sonne und eine Welt umschloss es, um es zu schützen, während es wuchs. Generationen von Lebewesen lebten und starben auf ihn. Wimpernschlag. Es wurde verraten. Es wurde von etwas Mächtigen in Fesseln geschlagen. Wimpernschlag. Schmerzen, Schmerzen. Es tat so entsetzlich weh. Sein einziger Trost lag in seinem Traum.
Es ist gerade richtig sad, dass ich nicht streame und du meinen Gesichtsausdruck leider nicht sehen kannst, wie verwirrt ich gerade eben bin. Und ich bin sehr verwirrt. Wo ist das her? Ich kenne da nicht.
Das ist auch 1000 Jahre Krieg. Das sind die ersten Erinnerungen von Argus.
Echt? Ich konnte jetzt nichts damit anfangen. Gar nichts. Also,
Das sind die
wirklich
ersten
nicht.
Erinnerungen von Argus. Also an Energie, die in den Kosmos, da fehlt irgendwie ein Prädikat, ich glaube, floss.
Okay.
Dann Wimpernschlag. Also das war quasi so, wie wahrscheinlich Argus geboren wurde oder so, ne? Also das erste ist
Ja.
sehr, sehr abstrakt. Das nächste ist dann ein bisschen konkreter und da finde ich es interessant. Es fand Wärme bei einer Sonne und eine Welt umschloss es, um es zu schützen, während es wuchs. Also.
Ja, ist schon klar. Ist schon sehr, sehr eindeutiges Bild, ne?
Ja.
Passend zu dem, dass wir halt auch immer eine Sonne haben müssen.
Und hier ist ganz eindeutig, also zumindest bezogen auf Argus, heißt bei den anderen Titanen anders, aber hier ist es sehr eindeutig. Erst ist die Weltenseele da, dann der Planet, ne?
Ja,
Und eine
genau.
Welt umschloss es. Ja. Und dann, genau, Generationen von Lebewesen lebten und starben auf ihn, also
Passt.
Tiere, Pflanzen,
Ja.
so, ne? Und jetzt wird es so spannend, es wurde verraten. Es wurde von etwas Mächtigen in Fesseln geschlagen. Das könnte Sagaris sein.
Das könnten auch die Titanen
Maybe.
an sich sein. Das ist halt der große Dingsbums, was Iridikon uns doch erzählen möchte. Boah, das ist
Ja.
so ein. Oh, da bin ich
Ich
seit
finde auch,
Tagen am drüber am
ja.
Überlegen so.
Noch dieses in Fesseln geschlagen klingt sehr.
Ring drum geschlagen, ne? Diesen Ring
Ja.
drum, ja. Ja, und wir wissen ja, dass es Gefängnisse ist, dass es ein Ring ist. Das heißt ja literally so, dieses Spielzeug auch, was wir haben, heißt ja literally so.
Ja, und dann Schmerzen, Schmerzen, es tat so entsetzlich weh. Das kennen wir auch von Azoth, die auch
Ja,
immer am
ja.
Rumkrakeelen ist, dass sie Schmerzen hätte.
Ja.
Und dann, sehr spannend, sein einziger Trost lag in seinem Traum.
Ja, und am Träumen, ne? Dieses typische
Ja.
Träumen. Es ist am Träumen, die Weltenseelen träumen, während sie halt geschlagen, also während sie eingefangen sind. Und genau das ist ja das, was wir denken. Warum zum Beispiel auch super geil ist, Elune, die Träumerin, ne? Was halt wieder die Verbindung bringt, dass Azoth Elune ist. Also für mich. Aber auch nochmal so zu den Titanen. Das ist das, wo ich seit so lange jetzt schon wieder echt am Überlegen bin. Ich wollte ein Video dazu machen. Ich war ja ähnlich wie du das Schwertvideo gemacht hast. Hatte ja geschrieben gehabt, dass ich auch gerade dabei bin. Ich habe das Skript wieder sein lassen, weil ich mich da in ein paar Ecken nicht anders hinkomme, wo ich hin will. Zwar mit den Titanen, dass sie. Also Chris Metzen und so, sie wollen uns rüberbringen, dass die Titanen ja irgendwo schon die Schöpfer sind die, ja, die auf alles aufpassen, die alles ordnen. Vielleicht sind sie ein bisschen böse, aber irgendwo sind ja alle böse. Sie wollen alle immer nur das, was ihrer Macht halt, ne, und sowas klar. Aber dann kommt wieder sowas, wo ich mir dann denke, die sind richtig böse. Also mehr böse, als man ihnen so zutrauen könnte. Was man jetzt quasi mit Tyr versucht hat, schon mal ein bisschen in diese Tür reinzugehen. Null.
Ja.
Mit Tyr hat man versucht, in diese Tür zu kommen, denen mal ein bisschen mehr Böses zuzusprechen. Sprich, das mit den Drachen und und. Also ganz leise haben sie ja versucht, den Dragonfly zu zeigen. Na, so wirklich geil sind sie nicht. Nicht so richtig wenig geil, sondern so wirklich überhaupt nicht geil. Und ich glaube, sie könnten das auch mit den Titanen versuchen. Aber andererseits denke ich mir wiederum, nein, weil die sind das Gerüst von World of Warcraft. Es ist so
Ja.
schwer.
Aber sie könnten auch so ein bisschen das Story-Vehikel sein. Also sie müssen nicht über den anderen stehen, aber sie können trotzdem im Zentrum der Geschichte stehen. Weil sie vielleicht Also, dass wir die Geschichte immer über sie erzählt bekommen.
Ja.
Ich glaube, das könnte man auch machen. Also, es muss nicht so sein, dass die Titanen am Ende die Guten sind oder über den anderen stehen, aber vielleicht sind sie diejenigen, die uns die Geschichte nahebringen.
Ja, aber stell dir vor, wir kriegen wirklich heraus, dass die Weltenseelen von den Titanen eingesperrt wurden, um sie zu ordnen und zu versklaven, ihre Macht zu nutzen, was auch immer. Wie soll das in World of Warcraft funktionieren? Das ist das, was ich mich bei meinem Video gefragt habe, und ich komme auf keine gute Antwort. Komme ich nicht.
Du meinst gut im Sinne von, ob die Titanen, also wie die das rechtfertigen wollen?
Ja, genau.
Ja, also ich würde es rechtfertigen mit so Helikoptereltern, die halt so nach dem Motto, die wollen die nicht einsperren, weil sie böse sind oder weil sie Azeroth oder Argus oder wen auch immer die Freiheit rauben wollen, sondern die wollen sie die einsperren, um sie zu schützen.
Ja.
Also solange sie in diesen Gefängnissen sind, kann die Leere die Seelen nicht korrumpieren oder auch vielleicht auch nicht das Leben oder andere Mächte. Es ist quasi dieses, was weggesperrt ist, das kann auch nicht angegriffen werden.
Ja, passt ein bisschen natürlich so zur Sylvanas Illidan, ne? Ey, wir tun Scheiße, um was Gutes zu tun. Diese Anti-Helden-Move haben wir schon oft in World of Warcraft und passt irgendwie auch vor allem zu Chris Madsen. Auch in Ouroboros, by the way, hat er auch so Geschichten mit drin, tatsächlich. Ich habe das mal gelesen, das Ouroboros. Kennst du das übrigens? Hast du das
Nee,
Buch gelesen?
ich weiß, dass er das gemacht hat, aber ich habe es nicht gelesen.
Es ist sehr interessant, bringt ein bisschen so, du siehst ganz viele Parallelen, und gerade jetzt, ich glaube, für die Zukunft könnte es wieder ganz interessant werden, weil man da Parallelen sieht und seine neue Art Denkweise, möchte ich behaupten, was man ja auch an Anduin und so weiter alles so sieht. Aber ja, das irgendwie passt das, dieses Anti-Helden. Aber wieder andersrum denke ich mir, wir haben aber so viel, was darauf aufbaut, auf die Titanen. Natürlich haben sie in Shadowlands versucht, das ein bisschen so diesen Zahn zu ziehen und sagen, na, die sind nur ein Teil und so weiter. Ich meine, da stehen wir jetzt halt immer noch vor der Frage, wie wird Chris Metzen das Ganze machen? Das wird, glaube ich, das ist das höchst Interessanteste überhaupt die nächsten Monate. Aber ja, ich finde es schwer, die Titanen da so. Die müssen immer Mami Papi bleiben und dürfen gar nicht so was machen. Man passt mit Helikoptereltern, Mami, Papi, aber ja.
Ja, also man kann, also ich sehe verschiedene Möglichkeiten, die Titanen wieder so hoch zu bringen, aber das wird schwierig. Also das Problem ist folgendes: Es gibt halt Titanen, wo ich so denke, die sind schon ziemlich mächtig und dann würde ich schon einsehen, warum die irgendwie was Besonderes sein sollen. Meinetwegen gehört Sagras dazu, weil er halt krass stark ist und auch das gesamte andere Pantheon besiegt hat. Vielleicht ist er der mächtigste Krieger des gesamten Kosmos. Von daher, okay, der kann was mega Mächtiges sein. Amantul auch. Nicht im Sinne von, dass er vielleicht im Zweikampf stark ist, aber er ist halt der Gebieter über die Zeit, soweit wir wissen, und
Die
über die Zeit
Weisheit
zu
vor allem,
herrschen.
die
Ja.
Weisheit, ne?
Ja. Also das ist halt auch extrem mächtig.
Ja.
Und dann wird es ein bisschen schwierig mit
Ja.
Morgannon. Morgannon könnte auch extrem mächtig sein, aber in Morgannon wissen wir immer nicht so richtig genau, was eigentlich seine Kräfte sind.
Ja.
Der hat ja auch den Titel der Traumweber. Und jetzt in Smartgrün Traum gibt es auch wieder irgendwie so einen Mob, der auch irgendwie Traumweber heißt und so Gedöns.
Ja,
Also es
man
könnte
sagt ja
sein,
auch, dass
dass.
die Statuen eventuell im Traum Norganon gewidmet seien. Ne? Da war auch mal so eine Reddit-Dingsbums.
Ja, also Norgannon könnte sehr, sehr mächtig sein. Aber da bin ich mir nicht so. Also Norgannon ist sehr schwierig einzuschätzen. Eona ist, glaube ich, eher so eine Politikerin. Also die ist halt nicht mächtig dadurch, dass sie irgendwie krasse Zauber wirken kann oder viel Kraft hat,
Sicher?
aber die
Ich würde dann
spielt
andersrum
so.
einschätzen. Gerade Eona, durch das Verteilen des Lebens, das Geschenk des Lebens, glaube ich, was sie vielleicht geben kann. Deswegen würde ich sie als ultramächtig einschätzen sogar.
Wenn sie das wirklich kann, dann ja.
Ja, aber die Frage ist,
Weil.
kann sie das oder hat sie Elune das für sie gemacht? Na,
Ja. Genau. Und das
schwierig.
würde ich eher bei ihr denken, dass sie halt, sie hat diese Connections zum Leben aufgebaut und hat dann dadurch gewährte Kräfte. Ja, so, aber das große Problem sind die anderen Titanen. Also Golgannev, Kasparov,
Ja, das waren
irgendjemanden habe ich bestimmt
Bauarbeiter.
noch vergessen.
Also ich meine
Ja,
nicht,
also
dass
die.
Bauarbeiter erzählt kein Shaming da draußen, ihr seid wichtig. So ist nicht. Aber
Ja.
Ja.
Also, ich meine, auch vor allem in unserer heutigen Lore.
Ja.
Früher hätte ich noch so gesagt, okay, die sind auch mächtig. Wenn die jetzt Azeroth, Kontinente und
Formen, ja.
Ozeane gebaut hätten, dann okay. Aber das ist ja nicht so. Wir wissen ja, selbst nach der Geschichte, wie sie die Titanen erzählt haben, sind die ja auf Azeroth angekommen. Und dann war das schon da.
Ja.
Die haben nur so ein bisschen Anpassungen vorgenommen. Also, wie man einen Kanal ausgehoben, wo die Titanen gerne einen Fluss gehabt hätten oder was. Viel mehr ist ja nicht passiert.
Wir haben in Bitter Cities gespielt.
Ja.
Ja, nee,
Also.
verstehe ich schon. Aber was hältst du denn davon? Also, das war so eine meiner Ideen, aber die ist halt zu weit hergeholt, als dass ich sie hätte bringen können. Aber die Idee wäre gewesen: Amantul ist schuld. Amantul ist nicht Sargeras war derjenige, der ein bisschen durchgedreht ist, sondern eigentlich war es Amantul, der so wirklich ein bisschen auf Überpapi überreagiert hat mit dem Leben und allem Möglichen. Und er ist eigentlich der Schuldige und er wird dann geopfert durch Iridikon oder was weiß ich was. Ne? Also er wird sozusagen als Opfer dann hingestellt und auch genommen. Andere Titanen werden dadurch verschont, weil die dann vielleicht befreit sind, weil eigentlich wollten sie vielleicht seinen Weg auch gar nicht gehen. Und Amantul wird am Ende von The Last Titan dann einfach sterben. Und der war derjenige, der die ganzen Seelen versklavt hatte in dem Sinne. Vielleicht auch die Macht dann genutzt hat oder so. Quasi so eine Art Wächter, der nicht andere Magier nimmt, sondern der die Weltenseelen nimmt zum Anzapfen so. Und dann kommen wir wieder in eine Art Gleichgewichtsbereich rein. Das wäre so ein Punkt, den ich sehe. Das kann man bringen. Das ist auch wieder so typisch WoW. Ne? Man stellt sich dann einen hin. Ja, der war schuld. Ganz einfach so. Wir haben den nur gefolgt. Das ist halt immer recht easy. Und der stirbt dann halt mit irgendeiner Art und Weise. Oder wird selbst eingesperrt.
Also, Amantul sehe ich, also für mich ist Amantul der offensichtliche
Ja.
Böse von denen. Einfach deshalb, weil zum Beispiel gibt es so eine Geschichte ja mit Odin. Odin ist ja im Prinzip Amantuls
Ja.
Repräsentant auf Azeroth. Und wir wissen, Odin, der will jetzt auch nicht unbedingt Böses, aber
Ist ein
er
Hardliner.
handelt, ja, also ist ein sehr Hardliner, ist halt ein
Ja.
Tyrann.
Ja.
Und der denkt auch, dass alles, was er macht, richtig ist, weil er tut es ja aus den richtigen Motiven, aus seiner Sicht. Und ich kann sein, dass Amantul, wenn er ja quasi sein Wesen an Odin weitergegeben hat, dass Amantul genauso tickt. Also Amantul setzt sich einfach über alles hinweg. Und wenn dem was nicht passt, dann reagiert er auch über. Genauso wie Odin überreagiert ist mit seiner Ziehtochter, mit Helia, ist
Ja.
Amantul überreagiert mit Eona,
Ja.
als die durchgebrannt ist und hat dann erstmal den Baum rausgerissen, dass Amantul so ein cholerischer Tyrann ist. Das sehe ich schon. Also das wäre eine offensichtliche Lore, die jetzt nicht so krass spekulativ ist, sondern wo wir schon voll viele
Auch
Hinweise für
frisches,
haben.
ja, in
Ja.
Dragonflight halt, ne?
Ja, auf jeden. Aber das kann man, glaube ich, gut bauen. Ich wünsche mir nur mehr. Das ist so ich fände
Ja,
es ein
es ist
bisschen flach, wenn
flach.
das
Es ist
alles wäre.
flach,
Ja.
ja, voll, voll flach. Ja, aber das wäre so eine Lösung dafür, denke ich tatsächlich. Das wäre eine Lösung dafür. Ich meine, eine andere Lösung wäre es gewesen, dass, also irgendwie finde ich auch, müssen wir Sargeras zurückholen. Und das wäre halt so ein Weg, ihn zurückzuholen, ne? Also, dass über Amantul, dass Sargeras eigentlich derjenige ist, der die Welten befreien möchte von der
Ja.
Knechtschaft Amantuls. Und das kann schon gut sein. Würde Sargeras auf jeden Fall wieder zurückholen, in dem Sinne. Und fänd ich cool, gerade jetzt mit der Schwertgeschichte, mit deinem Schwertvideo. Da hast du mich ja auch auf die Idee gebracht, da in dem Bereich.
Auf jeden. Es gibt auch so ein paar lustige Sachen. Ich zeig dir das mal direkt. Und zwar, wenn man jetzt Amantul zum Bösen machen will und den alles in die Schuhe schieben will, ne? Dann gibt es
Ja.
dieses Bild. Ups. Das ist ja das Pantheon, auch in der kanonischen Darstellung und so weiter. Und hier gibt es ein paar Sachen
Also ich
mit,
sehe
wenn man das
nichts,
mit.
ne? Wenn du es sonst einblendest, aber ich sehe es gerade nicht.
Ach so, siehst du es nicht?
Nein, ich
Warum
sehe es
siehst du
nicht.
das nicht? Warte, 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 ich fixe
Das ist auch kein Problem.
es. So, jetzt siehst du
Ja.
es, glaube ich, ne? Ja, okay. Also,
Ja.
ist jetzt Interpretation, ne? Aber wenn wir dieses Bild mit neuerer Lore verbinden, dann haben wir hier rechts ja Sagara.
Ja.
Und der hat ja Runen auf dem Körper.
Ja.
So wie der Kerkermeister. Und
Genau.
da ist jetzt die Idee, Okay, was ist, wenn der Sargeras beherrscht worden ist? Dass der nie selbst gehandelt hat, sondern dass er beherrscht worden ist.
Und der
Und dann
Krieger
kann man.
für Amantul war.
Ja, und Amantul streckt auch so komisch seine Hand aus, als wäre er gerade am Zaubern.
Ja. Ja, passt auch ein bisschen. Ich meine, klar, Amantul, wissen wir alle, soll auch ein bisschen Zeus darstellen, ne? So den Göttervater und all sowas. Da hat ja Amantul definitiv, deswegen auch die Blitze, auch seinen Stab da, ne, in dem frühen Artwork. Sehr vieles kommt ja in die Richtung Odin, Richtung Zeus. Und da gibt es ja auch mehrere mythologische Interpretationen zu Zeus, wie er andere Götter zwingt, seinen eigenen Bruder zwingt, ne, Neptulon? Neptulon war der Bruder, ne? Ne, nicht Neptulon.
Der Bruder von Zeus.
Ja, der doch der Wasser, ne? Ist doch Neptulon,
War
oder?
das Neptulon? Ja, kann sein,
Ja,
ja.
weil sie auf jeden Fall sein Bruder ja auch zu Sachen gezwungen hat und auch unter den anderen Göttern und sowas Gottheiten, ja fast
Poseidon ist es.
Poseidon, genau, ja Versklavung und Unterdrückung durchgeführt hat. Und das kann natürlich sein, gerade in Bezug auf diese Runen entspricht dann auch, warum Sargeras, als er sich befreit hat, auch von den Runen befreit hat, weil nicht nur von seinem Körper sind sie natürlich verbrannt worden und weggebrannt worden, sondern auch wie von dem Schwert sind sie weg. Was sehr, sehr, sehr interessant ist, weil diese Runen sind ja wirklich seit dem Kerkermeister einfach sehr interessant.
Ja, es gibt noch eine abgefahrenere Lore. Ich weiß noch nicht, ob sie die machen wollen. Und zwar der Norganon, ne? Wenn man
Ja.
jetzt, weil ich habe ja gerade eben schon angedeutet, so, was macht der eigentlich? Der hat ja folgende Titel: The Dreamweaver, also das mit den Traumweber-Gedöns.
Ja.
Und dann noch Keeper of Celestial Magics and Lore.
Ja.
Und wir wissen auch von dem kommen auch die Scheiben von Norganon, die er auch da in
Genau.
der Hand hält. Ist jetzt sehr wild, ne? Aber es könnte sein, es geht ja auch um die wahre Zeitlinie, die Amantul so mega wichtig ist, dass Norganon Amantul ist in der Zukunft. Und dass er da quasi zeitreisend ist.
Okay, das wild.
Das ist
Das
richtig
ist das
wild.
schon sehr wild. Das ist schon Marty McFly hoch 100, ne? Also,
Ja.
aber
Also,
irgendwie
weil.
passt das schon ein bisschen. Gerade wenn du auf dieses Bild guckst, nicht nur Norgan. Und wer ist das denn neben ihm? Das müsste ja
Das
nicht
ist.
Golgariff, sondern.
Doch, das dürfte Golgariff sein. Also
Ja,
ganz
genau.
links, links
Kaskarov ist unten, der
hinten.
mit dem Hammer. Ja, stimmt. Ich hab die jetzt vertauscht.
Genau,
Genau, das
und
ist
dann ist
Golgariff.
Agrama noch dazwischen, ja.
Ja, okay. Ja, weil die drei sehen halt sehr ähnlich, ne? Sowas, wenn das
Ja.
die drei Formen von ihm sind oder so, keine Ahnung. Ja, es ist eine ganz interessante Sache. Ist auf jeden Fall
Ja.
interessant, kann ich mir aber nicht vorstellen. Obwohl Bart typisch und so schon sehr gleich ist, ne?
Ja, die sehen sich sehr ähnlich. Und es gibt auch so, obwohl Amantul angeblich immer der Zeithüter ist und so weiter, ist
Es ist
letztendlich
Norganon, ja.
Norganon. Ja, auch weil, ne, er ist ja wie gesagt auch der Hüter der Sterne. Und in
Ja.
den Sternen soll ja irgendwie das Schicksal geschrieben stehen und ähnliches. Also irgendwie scheint, also wenn man nicht wüsste, dass Amantul der Hüter der Zeit ist, würde man denken, dass Norganon es ist.
Definitiv. Definitiv auch mit Bronze Drachenschwarm und so weiter. Da ist ja Norganon definitiv eine sehr wichtige Figur.
Definitiv.
Ja, ist interessant. Ist
Was auch ganz
interessant.
witzig ist, wenn wir uns neuere Darstellungen von Norganon ansehen, da gibt es verschiedene. Ich suche mal jetzt einfach mal zwei raus.
Okay.
Dann haben wir Folgendes. Zum Beispiel, oh Gott, das Bild ist
Ein
groß.
bisschen.
Heutzutage sind einfach Bilder größer als früher. Höher aufgelöst und so Gespäße.
Ein bisschen, ja.
So, ne, das wäre das Erste.
Ja.
Das ist quasi eine moderne Darstellung. Ich sollte mich mal wieder irgendwie hier so positionieren. Perfekt. So, und das andere, oh, da muss ich ein neues Bild hinzufügen. Das wäre das hier. Okay.
Da sind alle
Also,
Farben bei, so ein bisschen. Ne? Es ist höchst
genau.
interessant, ja.
Das ist super interessant, dass diese
Im
neueren Darstellungen,
Chaos.
wenn Norgannon ans Zaubern ist, irgendwie alle Farben zeigt.
Ja, haben wir alles dabei. Wir haben Chaos, wir haben Leere. Wir haben Licht, wir haben Blau, was Blau Arkan.
Arkan ist wahrscheinlich blau,
Das
genau.
Weiße da oben könnte tot sein. Und dann haben wir noch Orange für. Was fehlt mir? Leben? Ja, Leben fehlt
Ja,
noch.
Leben ist so das Problem, weil ne, Grün ist irgendwie sowohl
Ja,
Teufelsmagie
Chaos
als
als
auch
auch.
Natur.
Wobei
Ja.
das Rot kann natürlich auch für Chaos und Elementarmagie stehen, ne?
Ja.
Weil Elementar ja Chaos ist. Dann könnte Grün natürlich dafür. Ja, passt, passt. Sieht höchst interessant aus bei ihm. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Auch so oder so haben wir dann einen Zusammenhang. Sageras, die Runen auf dem Weltenseelenringen und die Ringe, die Razageth und ihre Geschwister festgehalten haben, die Runen, Kerkermeister, die Runen, Primus, ich meine, hinter allem steckt der Primus sowieso, das wissen wir, das
Das
steht fest.
ist korrekt, ja.
Aber wer kommt nach ihm? Und ist es Amantul, der da sich ein Späßchen macht und alle versklavt hat? Das können wir nicht zur Ordnung, und das ist das, was ich wiederum gerade meinte. Das können wir nicht zur Ordnung so ziehen. Das muss der Lehre zugeschrieben werden oder der Legion oder sowas. Das passt einfach nicht zur Ordnung. Also für uns schon, logisch erklärt schon. Aber nicht, dass du Storytelling-mäßig rüberbringen kannst, ohne dass dir 90% der Spieler sagen, hä?
Ja, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Es ist. Ich weiß es. Also, übrigens, die Darstellungen sind aus Hearthstone, ne? Also, das ist Progenitor's Power. Beziehungsweise die Karte
Progenitor auch
Morrhenon gibt's
interessant
auch.
hatten wir in Seraph Mordis.
Ja, genau. Da gibt es auch diese Kugel, wo dann alle vereint werden. Ne? Siehst du ja auch, die er da so in der Hand hält. Das passt so ein bisschen zu dieser Geschichte mit Azog würde irgendwie alle Mächte in sich vereinen sollen.
Weiß ich
Das
auch
ist
nicht.
heißt,
Weiß ich auch
ja.
nicht. Wie gesagt, du hattest ja in deinem Video davon erwähnt, dass du als Sageras reingestochen hat in Azor, was mir vorher noch nie so, ich meine, ich habe das gewusst, aber ich habe es nie klar ausgesprochen gehabt, dieses, alle anderen Welten hat er zerteilt, aber Azor nicht. Da hat er reingestochen. Da hat er nicht wie sonst den Schlag von oben oder von unten hochgezogen. Also dieses, wo ganz klar das Ziel ist, ich zerteile. Du kannst da nicht irgendwie, ich schneide nur ein bisschen rein oder sowas, sondern das ist ein Schwungschlag, der ganz klar auf das Zerteilen der Welt aus ist. Bei Azoth hingegen auf gar keinen Fall. Das ist ganz, ganz klar, ich steche rein und ich steche an einen Punkt. Der Einsiedler in Siditus sagt auch ganz klar, der hat hier reingestochen aus einem Grund. Also der wusste ganz genau, wo er hinstechen möchte. Und dann hast du gesagt gehabt, dass das Azerith sich dann geändert hat. Auch ganz interessant, The War Within Alpha wissen wir, dass Anduin dort seine Vision hatte, als Sageras da reingestochen hat das erste Mal. Und wir wissen, dass das der Zeitpunkt war, wo Beleda, also der Kristall unten in Heilsturz, das erste Mal seine Farbe gewechselt hat. Das allererste Mal ist er von hell zu dunkel geworden. Und jetzt gehen wir davon aus, weil du gesagt hast, das Schwert, das zweite Schwert, was er jetzt hat, Gorribal, ist jetzt keine Runenklinge mehr, sondern oder keine Gramklinge mehr, die Seelen speichert, sondern eventuell wie Moria, oh, wie heißt das Schwert von Denatrius?
Der Nathius-Schwert, ja,
Mora, Mora, Moira,
mit der
Mora.
weiblichen Seele
Ja, ne?
drin.
Oh. Mor, Mora,
Remornia.
Remornia, genau. Und zwar, dass es eher so eine Klinge ist und reinsetzen kann, die Seele. Und dann ist es halt eine, ja, eine komische, ich würde sagen, eine sehr, sehr komische Sache. Was setzt der da rein? Argus, da sagtest du ja eben, ne, dass die Zusammenführung wie bei Sylvanas ist, wo ich halt sagen muss, das passt nicht ganz, weil wir wissen ja, Argus, ein Teil ist definitiv rüber in die Shadowlands geflogen. Also ist er nicht im Schwert, sondern wenn nur ein Teil von Argus, was er mit Azoth verschmelzen würde, das kann definitiv sein. Das ist jetzt aber dann die Frage, welche Seite sehen wir? Also welche Seite wurde dann da reingepackt? Weil normalerweise geht ja die gute Seite flöten. Also die gute Seite ist jetzt weg, die ist in Shadowlands und wir haben die böse Seite da. Das wäre
Ja,
dann wiederum so ein bisschen.
wobei so ganz, ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher mit diesem Gut und Böse, ob das auch wirklich stimmt.
Hat ja Silvana schon
Also.
mal versucht zu erklären, dass das nicht wirklich gut und böse ist, sondern man fühlt sich einfach nur geteilt. Also sie ist ja jetzt
Ja.
nicht auf einmal wieder die Gute, sondern das war schon
Genau.
sie.
Und ich würde jetzt mal sagen, Sylvanas ist so ein bisschen ein sehr krasses Beispiel, so, ne? Aber ich glaube, wenn wir zum Beispiel
Ja.
uns Uta angucken, dann merkt man, okay, Uta ist jetzt irgendwie auch auf Abwege geraten,
Ja.
aber der war jetzt kein böser Charakter oder sowas. Also.
Nee, 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 nee. Wobei man natürlich auch sagen muss, klar, Argus hat natürlich super viel Shit hinter sich. Also, was so eine Weltenseele da so vielleicht durchgemacht hat, will ich gar nicht, das könnte schon crazy sein.
Du hast aber was gesagt, was ich voll gut fand in deiner Reaction. Und zwar hast du gemeint, wenn wir davon ausgehen, dass Argus in Azeroth injiziert wurde, und dann würde man sagen, jetzt ist Azeroth wieder ganz oder das,
Ja.
was mal vorher dieser Dings war, das würde Argus zu krass upgraden.
Ja.
Also, dass das sich
Genau,
nicht so für
weil
dich nicht sinnig anhört, dass, weil man denkt, okay, Azeroth muss irgendwie höher sein als Argus. Und ich stimme zu, dass das für mich auch eher so wäre. Aber, oder was heißt aber, vielleicht müsste man das einfach ein bisschen abwandeln. Es kann genauso gut sein, dass Azeroth, um auch diese Schöpfungsmythologie von Ferim aufzunehmen, bevor der gesamte Kosmos da war, bevor alle sechs kosmischen Mächte da waren oder so, hat Argus, nicht Argus, hat Azeroth direkte Nachkommen gehabt. Und zu diesen direkten Nachkommen würde Argus dann gehören. Und
Ja.
vielleicht ist das sowas, so das Kind kehrt zurück
Genau,
oder
und
so.
stell dir mal vor, also um deins und das, dass das funktioniert. Azeroth ist die Realität. Wir sehen ja immer wieder, Azeroth ist der Mittelpunkt, ist die Realität, dies, das. Und jetzt kommst du mit deinem, und genau darauf wollte ich hinaus, das hast du mir jetzt ein bisschen vorweg geklaut. Genau, Argus ist das Kind, Kind Nummer eins. Von den sechs Kindern, die sie hat. Denn Argus
Was
ist
ich.
schon immer als die Realität, als die Größere
Ja.
in der Mitte. Und sie hat diese Mächte drumherum. Und Sargeras ist derjenige, der sie eben gesammelt hat. Um Azeroth die Macht zu geben, die sie braucht, um das Gleichgewicht oder den Reset oder wie auch immer hinzukriegen. Er hat vielleicht wirklich Karesh erschlagen. Und da war die Arkane-Seele drin oder. Und so weiter kannst du das ja spinnen. Weil wir wissen ja im Tatsächlichen, dass er mehrere Planeten zerstört hat. Wir wissen nur nicht welche, alle. Also wir wissen nur von dem einen explizit. Argus ist eine Theorie, Karesh ist eine Theorie. Ne, Argus ist nicht, Karesh ist eine Theorie. Und deswegen kann es durchaus sein, dass diese ja Kinder sind oder sowas von ihr und er bringt sie zu ihr, würde dann wieder dieses Sinn machen von wegen Amatul, der Böse, Sargeras will eigentlich nur das Gute, kann aber auch trotzdem Sargeras bleiben, weil er denkt, nee, ey, dann resetten wir lieber einmal alles, bevor alles im Bach untergeht. Also beide Seiten gehen damit.
Ja, es gibt, ich habe dann, also du hast mir da voll viel so Gedankenanstöße mitgegeben, weil du hast dann auch angesprochen, ja, aber was ein bisschen komisch ist an dieser Geschichte, ist dieses Auge in dem Schwert. Und da stimme ich dir zu, weil da denke ich auch sofort an leere alte Götter. Und ich habe dann ist mir was aufgefallen. Und ich weiß nicht, ob es was zu bedeuten hat, aber pass auf, ich muss dich jetzt an die Hand mitnehmen, ne? Wir kennen drei Weltenseen. Mehr eigentlich nicht. Die Titanen behaupten, sie wären mal welche gewesen, aber so wirklich kennen tun wir drei. Nämlich einmal Argus, einmal Azeroth und einmal vermutlich Karesh, vielleicht ist es auch nicht Karesh, aber der Planet, den Sargeras zerstört hat. So. Diese drei.
Nee, noch eine. Also gut, wenn es nicht Karesh ist, wissen wir, dass Karesh eine Seele hat durch den White Walker, weil der gesagt hat, der Planet hat gerufen.
Genau, deswegen, also hier ist so ein bisschen
Ja,
Unsicherheit,
also es
aber ich
können
würde
drei
sagen, das
oder vier
ist
sein.
genau. So, und dann habe ich so überlegt, okay, welche Eigenschaften haben denn diese Weltenseelen? Dann ist mir was aufgefallen. Ich fange mal mit Argus an. Argus hat den Titan des Todes, so heißt es zumindest in den Spieldateien. Also sagen wir mal, der Tod. Dann hat Sargeras super viel Teufelsmagie auf ihn noch eingewirkt. Dadurch ist auch meinetwegen Chaos drin. Also zwei Sachen. Sagen wir mal, da ist Tod und Chaos drin. Die Nazusi behaupten noch, sie wären der Grund, warum das letztendliche Titan des Todes geworden ist. Ist jetzt erstmal egal, warum,
Nö.
aber wir sagen Tod und Chaos. So, dann haben wir Karesh. Karesh Da wissen wir zumindest Leere, weil Dementius war offensichtlich da. Da könnte übrigens auch das Auge herkommen. Dann, was könnte Karesch noch sein? Vielleicht Arkan. Warum? Einfach weil wir wissen, dass die Astralen die krassesten Arkan-Magier überhaupt waren.
Ja, vor
Wahrscheinlich
allem, dass
noch.
Arkane sogar ja Dementius angelockt haben soll, weil es so krass rausgestrahlt hat, ne?
Genau, deswegen könnte man jetzt, ist eine Annahme, aber wir könnten jetzt annehmen, okay, dann ist das zweite bei denen Arkan, also Arkan und Leere. Jetzt haben wir schon vier beisammen. Jetzt haben wir noch Azeroth. Und bei Azeroth wissen wir, Azeroth ist irgendwie sehr stark mit Elune verknüpft. Vielleicht sogar stärker als andere Welten. Elune packen wir gerne zum Leben.
Aber
Es
auch
fehlt
zum
nur noch
Licht.
Licht. Ja, und ist es ist so abwegig, dass wir Licht zu Azeroth packen?
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich würde
Ja.
mittlerweile, würde ich Licht mehr zu Azeroth, Schrägstrich Elun, ganz sicher, packen als Leben. Leben ist ein
Und wenn,
Produkt vielleicht
wenn
daraus.
Azeroth tatsächlich die Schöpferin von allem ist, dann ergibt es auch Sinn, dass die Titanen sagen, dass das Universum aus einem Ozean von Licht geboren wurde. Damit
Ja.
ist Azerith gemeint. Einfach
Ja.
flüssiges Azerith.
Ja. Auf jeden Fall. Wirklich auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ja, wie bringt man das jetzt zusammen, ohne dass dann wieder dieses Ungleichgewicht zwischen Argos, Azeroth, also dass da kein Ungleichgewicht ist, weil was finde ich, denke ich, sein muss, weil sie haben die Chance verpasst, Argos auf diese Stufe zu heben. Jetzt, Nachhinein, schwierig. Du kannst jetzt nicht mehr Argos auf die gleiche Stufe bringen wie Azeroth. Der Zug ist abgefahren, der ist durch. Schaffst du nicht mehr. Und würde Chris Metz niemals tun, weil für ihn Azeroth in dem Sinne, ich glaube, das Hochheiligste ist, was man, keine Ahnung, ich glaube, wird nichts Heiligeres für ihn geben, außer Azeroth. Da geht nichts.
Vielleicht, vielleicht deshalb, vielleicht ist das Gleichgewicht, also vielleicht ist das Gleichgewicht einfach Bullshit. Einfach aus dem Grunde, dass vielleicht muss Argos gar nicht stark sein, weil der Tod gewinnt am Ende sowieso.
Ja.
Der muss dafür kein krasser Krieger sein, der muss nicht
Ja.
krass sonst irgendwas. Leute sterben immer. Vielleicht ist das so ein bisschen die Logik. Das ist ja sowieso, diese gesamte Gleichgewichtsgeschichte, die ist ja sowieso nie erfüllt gewesen. Zumindest habe ich das nie gesehen. Das wurde zwar immer gesagt, aber ist denn, also der einzige Grund, warum die Dämonen überhaupt was geschissen bekommen haben, ist, weil einer der Titanen die Rest verraten hat. Ansonsten wäre das ein Haufen Chaoten, die ein bisschen Unruhe stiften im Kosmos. Also
Naja,
ich
gut.
weiß nicht.
Sie haben ja mehreres versucht. Erst natürlich mit dem Kerkermeister hier und da. Ne? Also, wenn man das Ganze ausgeht, auch Denatrios, auch immer noch interessant, dass Denatrios immer noch eine Rolle spielen kann und immer noch da ist. Der ist auch nochmal
Stimmt.
mit einer mit ganz viel Wissen, der uns ziemlich viel Aufklärung geben könnte. Auch mit Remorn ja übrigens und so weiter und so fort. Wer ist da eigentlich drin? Ist da die Schwester von Xalatas drin oder so? Das haben wir ja in Shadowlands schon mal drüber gerätselt, dass das sehr interessant ist, wer da eigentlich drin ist. Vielleicht auch eine Vorbotin. Höchst interessant. Aber
Ja.
ja, ich sehe das noch nicht so. Das Problem ist hier, es klingt logisch, es klingt geil und könnten wir auch so machen, aber das macht das Ganze greifbar. Und das Problem ist, glaube ich, dass das, was Chris Metz niemals haben will, ist, dass es greifbar wird. Azeroth darf nicht greifbar werden, es muss mystisch bleiben. Und wie will er das schaffen, das zu erklären oder ein bisschen so das aufzuklären, warum müssen die Titanen kommen, wer hat da Scheiße gebaut, wie ist der Kosmos aufgebaut, ohne dass er das greifbar macht. Und die Erklärung, die wir
Ja.
jetzt gerade hier hatten, ist halt völlig, okay, du kannst es jetzt fassen, du kannst jetzt erklären, das ist so und so und so. Und ich glaube, das ist die große Sache, die Chris Metzen kann, mit Sicherheit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es kann. Und er wird uns von den Socken hauen damit, wie er es kann. Aber die restliche Wahrheit wird platt langweilig dadurch. Da habe ich so ein bisschen die
Ja.
Befürchtung.
Ja. Da hast du einen Punkt auf jeden. Die Frage, also das kommt, das Schwierige ist auch, ich habe gerade die ersten ignoriert, ne? Also
Ja.
ich tue die ganze Zeit, als würde es sie nicht geben. Oder wir
Ja.
nehmen irgendwie stillschweigend an, die ersten sind irgendwie die Titanen oder sowas.
Ja, gut, es kann halt immer noch sein, dass Azeroth und Argos und so dann die ersten halt sind. Also so Azeroth die allererste, so die allerechte Hasentante
Ja.
und
Auf
Argos
der anderen
dann
Seite,
zwei.
ich habe ja. um das Zitat von Anfang wieder aufzugreifen, als Argus durch die Welt, durchs Universum geflogen ist, gab es den Kosmos schon. Es gab schon eine Sonne.
Eine Sonne, genau, ja.
Ja, ist halt also auch. Zumindest das gab es schon.
Ja, es ist halt die erste Seele, die dann durch den Kosmos geflogen ist, ne? Also das erste wirkliche Leben von mir aus. Und dann passt das schon. Die Frage ist nur, wenn man, also wenn wir jetzt mal von all dem ausgehen, so oder so, kann man dann so etwas so Mächtiges wie Azeroth bändigen? Mit einem Ring? Ist ein bisschen dumm, aber... Ich meine, die klauen ja gerade Marvel und Herr der Ringe ist ja in The War Within quasi dauervertreten. So viele Easter Eggs und Anspielungen ist einfach geil. Aber dass sie jetzt Azeroth mit einem Ring knechten, ist schon wirklich ziemlich interessant.
Ja, ist übrigens, was mir auch aufgefallen ist, ich habe es nicht angesprochen in dem Video. Ich weiß nicht, ob es dir entweder auch nicht aufgefallen ist oder ob du dir einfach gedacht hast oder das schon wusstest und einfach nicht angesprochen hast. Aber ich habe ja kurz Ferim eingeblendet, ne?
Ja.
Der hat da ganz viele so Strukturen bei sich, braucht man so zwei Ringe umeinander.
Ja, genau. Hab ich tatsächlich, hatten wir vorher, oder nee, danach, hatten wir darüber gesprochen, ich war da noch kurz in Shadowlands oder sowas. Und du hast es da dauerhaft in Seraph Mortis. Du hast überall dieses, entweder Auroroboss-mäßige, was du ja eh in Oriboss sowieso hast. Ich meine, Oriboss generell schon, der Name war ja schon immer geil. Und dann überall dieses Schlange in Schlange, Kreise in Kreise. Ja. Aber du hast ja überall in Seraph Mortis das.
Absolut.
Das ist halt dieses, auch generell diese Kerne, diese ganzen Kerne, diese tote Sternkerne und so. Ja, genau, diese Ringe in Ringe, ja. Und überall sind runde Formen. Also überall sind diese Kreise, diese Kerne und alles besteht aus Kernen. Progenitorkerne und so weiter und so fort. Du hast überall nur Kerne. Und Azeroth ist im Prinzip ein Kern. Und der ist umschlungen von Ringen. Mit Macht inne drinne.
Ja.
Ja, wie viel?
Aber, also, ich weiß, also das wird dich zerstören und ich weiß, du hast die Kurzgeschichte noch nicht gelesen, ne?
Ja.
Aber es gibt vielleicht eine kurze Passage, wo ich mir dachte, Moment mal, ich habe darüber schon mal nachgedacht, hab's aber dann wieder beiseite gelegt. Und zwar die Geschichte, was ist, wenn das nicht die Weltenseele ist, sondern die Sonne?
Ja.
Und es gibt eine Stelle in dieser Kurzgeschichte, wo das beschrieben wird, wie Anduin das fühlt und wahrnimmt und so weiter. Und das klang wieder so ein bisschen nach Sonne. Ich lies es mal und denke an meine Worte. Und dann dachte ich oder wollen sie wirklich darauf hinaus, dass unsere Sonne noch ein Titan ist?
Ja. Ich weiß, also es ist nicht meins. Wenn, dann kann ich es mir so als Energie quasi Speicher oder sonstiges vorstellen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn Anduin von der Sonne redet oder quasi dann ja vom Licht, ich glaube, das ist ja so eine Art Gleichsetzung für ihn, dann redet er nicht unbedingt von der Sonne am Firmament, am Horizont, sondern die allumgebende Wärme und das allumgebende Licht dieser Sonne. Und ich glaube, dass die tatsächliche Speisung dieser Energie ebenfalls von Azeroth dann stammt. Also wir wissen um das mal durchzugehen, die Leere. Oder fangen wir an mit dem Chaotischen. Im Chaotischen zieht seine Macht aus dem Nether. Aus dem endlosen Nichts, also wir würden sagen dunkle Materie in unserer Welt. Das ist das Nether, daraus ziehen Hexenmeister, Dämonen ihre Macht, kanalisieren sie, zapfen sie an. Die Leere zapft eben von der Leere an, von der Domäne der Leere, also den Orten, die umschlungen sind von Dunkelheit, wo das Licht keine Chance findet. Da wird die Leerenenergie rausgekapselt. Nochmal sehr geil bei den Void-Elfen übrigens erklärt und jetzt nochmal mit der Dingsbums-Quest auch, Vorboten-Quest. Das Leben, klar, zieht aus Wasser, Sauerstoff und aus dem Leben halt Energie, gar keine Frage. Arkan aus den Leylinien, die wir haben, die durch alles durchströmen und überall vorhanden sind. Aber das Licht, oder der Tod ist natürlich auch klar, wo der sein Herz zieht, ne, das ist jetzt auch nicht schwer. Aber das Licht ist immer so eine Frage. Woher zieht das Licht die Energie? Aus der Sonne? Nee, also klar, wenn man jetzt so ein bisschen von der Taurenmythologie und sich das reinzieht, dann könnte man meinen, sie beten da die Sonne an und von der Sonne kriegen sie es ja. Aber dann nehmen wir zum Beispiel die Blutritter, wir nehmen den Silberbund, die Paladine in dem Sinne, die Menschenpaladine, auch vor allem die frühen Paladine und vor allem dann Scharlachroter Kreuzzug, auch in Eiskrone, habe ich letztens das nochmal gequestet, deswegen kam ich auch da drauf. Dann kommt man ganz klar zu dem Schluss, dass es nicht die Sonne ist, wo sie die Energie hernehmen, sondern das Licht, was einfach vorhanden ist. Also einfach aus der Luft gezogene Lichtpartikel quasi, das ist die allumfassende Energiequelle. Und deswegen glaube ich, wenn Anduin oder sonst was von der Sonne oder sonstiges, also von dem Licht spricht, dass es eher Energie ist, die irgendwie durch irgendwas freigesetzt wird. Ist es jetzt aus der Erde, weil das so abstammt, oder ist es wirklich die Sonne, die es auf dem Planeten verteilt? Kann ich mir halt nicht vorstellen.
Es gibt also zwei Gedanken dazu. Wir wissen, oder einmal gibt es die Kosmos Map der Titanen. Und da ist es beim Licht so, dass der Nahu, also wir sehen beim Licht sowieso super wenig, ne? Bei allen anderen kosmischen Mächten sind voll viele Strukturen zu erkennen, beim Licht super wenig. Und das ist eigentlich nur so, dass ein Nahu vor einer Sonne schwebt und viel mehr wird da, glaube ich, gar nicht angezeigt, wenn ich es richtig vor Augen habe gerade. Das zum einen, also laut den Titanen scheint es die Sonne zu sein. Und die Nahu oder beides. Und das zweite, das kommt, ist Cataclysm-Lore. Glaube ich, als die Sonnenläufe eingeführt worden sind. Und da war, ich glaube, wenn man mit den Paladin-Lehrer gesprochen hat
Ja,
oder so.
genau, das ist das, was ich meinte vorhin
Genau.
mit den Tauchen, ja.
Und da gab es dann irgendwie diese Frage: Wie ist denn das jetzt eigentlich? Ist Anshi eine Gottheit des Lichts oder whatever? Und da war irgendwie die Antwort so formuliert worden, dass es nicht so wichtig ist, was die Paladine glauben. Also was.
Genau.
Ob jetzt welche Gottheiten die verehren, welche genauen Vorstellungen sie haben, das ist nicht so relevant. Wichtig ist, dass sie die Werte und Philosophien und so weiter des Lichts anerkennen und daran glauben und das Licht verehren und Rechtschaffenheit
Genau, und
führen
das
oder
wurde
so.
jetzt auch nochmal erklärt, by the way. Bei Tyrs Wache, weil der Kul Tiraner glaubt ja immer noch an die Gottheiten der See. Da glaubt er ja immer noch dran und sagt, auch daraus kann er das Glaube des Lichts und noch viel wichtiger, die neueste Lore, ein Lernelfen-Paladin.
Ja, das klingt für mich aber so, entweder klingt es nach Gewertemacht, also dann ist das Licht sowas wie eine, man muss ein bisschen vorsichtig mit den ganzen Begriffen, aber was wirklich göttlich ist, also also etwas transzendal Mächtiges, wo du wirklich sagst, das gewährt dir jetzt einfach diese Mächte. Das ist eine Möglichkeit. Wird auch zum Licht passen, also nicht physisch zu sein, nicht körperlich zu sein. Oder die zweite Möglichkeit, die finde ich auch recht interessant, dass es eine Macht ist, die in jedem steckt, die aus der Seele stammt. Dass das quasi ein Aufleuchten der eigenen
Hoffnung.
schöpferischen Kraft ist. Das passt auch zu diesem Kirche des Lichts-Gedöns
Ja,
und dass
klar.
der
Wir
göttliche
tragen es
Funke
alle
in
in
jeder
uns.
Schöpfung steckt.
Ja, passt auch. Also erste würde ich sagen, nee, weil da müssen wir ein bisschen was erklären, wie machen die Blutritter das, dass sie diese Macht erzwungen haben, also sie versklavt haben. Klar, über den Nahu vielleicht als Katalysator, weil er hat dann diese göttliche Gabe und sie haben sie halt versklavt, aber sie waren Kilometer weit dann weg auf anderen Ortschaften. Wie hätten sie dann noch ihn so? Also sie haben sich ja einmal die Macht anscheinend irgendwie genommen. Und ich glaube, dass sie aus Zorn und sowas sich selbst das, die das ja gebunden haben, sag ich mal noch so. Deswegen passt auch das zweite, und das passt vor allem sehr gut mit der gesamten Kampagne in Heilsturz und in Ashkai, in The War Within, wo alles darauf abzielt, dass Anduin seine Hoffnung wiederfindet. Also, das ist ja wirklich, das ist die ganze Kampagne dreht quasi nur darum, Anduin muss seine Hoffnung wiederfinden und Ferin ist der absolute Katalysator dafür. Sie sagt, sie hat einen Arm verloren, sie hat ein Auge verloren, sie hat ist von ihren Eltern abgeschnitten, unglaublich viele Freunde verloren, war das erste Waisenkind in Heilsturz, ist ein unglaublich guter, netter Mensch, geht trotzdem jetzt immer noch ins Waisenhaus jeden zweiten Tag, spielt dort mit den Kindern. Eine sehr geile Geschichte, by the way. Und sie hat ihre Hoffnungen. Sie sagt Anduin, klar, ja, was haben wir denn noch? Wir müssen doch hoffen. Und da kommt Anduin ja das erste Mal auch wieder auf den Zug und sagt, ja, du hast recht. Ich habe, egal was, aber ich habe meine
Kurzgeschichte
Hoffnung.
Lieben, ne? Also wirklich, das ist, da geht es um ähnliche Themen.
Ja.
Weniger positiv beladen, aber sehr ähnlich.
Ja gut, sie müssen erstmal das Negative erstmal herholen. Weil da ist nur positiv. In Heilsturz wird er, ja, ich finde es ja immer noch am besten, wie der von dem Zeppelin runterspringt
und
seinen Vater nachmachen will. Nur weil er glaubt, er wird dann wieder würdig. Er sagt, er opfert sich selbst wie sein Vater, um dem Licht wieder würdig zu werden. Und dann sagt Ferimin, nein, keine Chance, nicht du musst würdig, du bist würdig, du bist so oder so würdig, du bist ein Mensch, du bist ein Lebewesen, du bist immer würdig. Du musst daran glauben, du musst deine Hoffnung finden. Und da kam mir schon so ein bisschen, ja, Licht ist das wirklich Allumgebende. Und du kanalisierst es aus deinem Herzen heraus.
Ja.
Das passt schon.
Ich kann dir mal nur diese Stelle vorlesen. Ich habe die nämlich parallel so ein bisschen rausgesucht mit dem Ding mit der Sonne. Also, hier ist es so, ich fasse kurz zusammen, davor ist es so, dass Anduin eine Stimme hört, die Anduin ruft. So. Jetzt, der Ruf war leise, aber die Stimme stammte nicht von dem Kind vor ihm. Er traf ihn wie ein Schlag, zertrümmerte seine Gedanken in ein Kaleidoskop aus Schmerz und Farben. Er war ein Lied, dessen Wort er verstand, aber nicht erkannte, das durch jede Faser seines Körpers vibrierte. Und der Sänger, der Sprecher, kannte seinen wahren Namen. Anduin flüsterte es sanft mit einem Hauch von Schmerz. Ein Bild erschien in seinem Gedanken. Es schien eine Sonne darzustellen, glühend weiß in ihrem Herzen mit gelben und Magentatönen, die über ihren Rand flackerten. Das ist nicht einfach.
Aber im Ernst, wenn du das so erzählst, dann kommt mir ein Bild und dann sage ich das, was wir im Cinematic gesehen haben, was die Weltenseele sein soll. Nicht die Sonne. Nicht die Sonne. Das ist die Weltenseele.
Ja.
Die Weltenseele ist die Hoffnung. Und ich glaube immer, aber das wäre zu lame, wenn sie wirklich The Last Titan Azeroth ist, diese Paladin-Titanin. Das wäre so lame. Das wäre wirklich so lahmarschig. Aber ich traue denen dazu. Und das wäre wirklich scheiße.
Das ist eine Option.
Es wäre Kacke. Es wäre absolute Kacke. Ich meine, klar, wir können Azeroth von mir aus gebären lassen und wir bleiben darauf leben. Das kann man ja machen, dass sie sich einfach vor uns materialisiert. Der Planet bleibt ganz normal bestehen. Sie ist dann diejenige, die gegen den Void Lord oder gegen Sargeras oder was auch immer. Also wie gesagt, es kann ja wirklich sein, dass Dimensius gar nicht war, der Karosch, sondern Sargeras war das. Und letzter Fight dann Azeroth gegen Sargeras, den wir irgendwie schwächen, weil ansonsten wie so eine frisch geschöpfte Titanin ihn einfach wegboosten. Und sie ist es dann, die wie in Hearthstone ja eben alle Titanen vereint unter sich und allen wieder Frieden schenkt, also eine neue Zeit einleitet. Aber das wäre so lame.
Ja.
Azeroth muss mystisch bleiben. Azeroth muss.
Es würde auch nicht passen zu voll vielen Theorien, die wir über Azeroth haben.
Ja, voll.
Also es gibt, also die Azathoth-Theorie wäre dann komplett widerlegt.
Auch Elun.
Ne? Also ja, die Elun-Theorie wäre
alles in dem Bereich
kaputt, ja.
Aber interessant,
alles, was man sich über Azeroth gedacht hat, wäre dann über.
Interessant ist dann aber auch, wenn wir über diese Textzeile und so sprechen, dass ja Anduin ähnlich, und das finde ich sehr interessant, ähnlich wie der Kaiser der Arathi, hier diese Vision hatte vom Kristall. Das heißt, es gab noch so eine andere Theorie, die ich ganz interessant finden würde. Ich meine, da will ich gleich definitiv noch drauf sprechen zu kommen. Ne? Diese große Armee, die Azeroth, also der riesengroße Krieg, der jetzt bevorsteht. Blizzard macht da gerade einen ziemlich geilen Move in The War Within, der in mir, obwohl es unfertig ist und man es nur erahnen kann, sehr so geile Gefühle auslöst. So, oh ja, ist schon cool, was da so passiert. So, das wird schon cool. Aber ist der Arathi-Kaiser und Anduin? Anduin ist was Besonderes, so oder so, wissen wir. Das ist mit der besonderste Charakter, glaube ich, jetzt in World of Warcraft. Eigentlich war es so Sylvanas, Illidan und sowas, aber jetzt wissen wir ganz klar, Anduin ist der Main-Character von World of Warcraft.
Ja, den haben den halt aufgebaut seit langem, aber spätestens im Battle for Azeroth, ne? Und
naja, im OP, ne? MOP war schon crazy, Anduin.
Auf jeden, aber ich glaube, da, also der stand ja nicht im Zentrum der Geschichte von
nee,
MOP,
das stimmt
sondern
wohl. Das
war ja
stimmt wohl.
Garrosh. Aber in Battle for Azeroth war er der Anführer der Allianz, hat das erstmal, er war im Cinematic präsent und hat dann in Shadowlands
Ja.
auch viele Auftritte
Ja,
gehabt.
aber auch dann
Aber
Legion
anders,
schon.
genau, aber anders als Sylvanas, haben die Leute bei ihm das nicht so negativ, also die Leute, also die Spielerschaft, das nicht so negativ gedeutet. Sylvanas ist
Ja.
so ein bisschen verbrannt oder kontrovers jetzt, also die
Ja.
Leute. Die Sympathien für Sylvanas sind viel flöten gegangen über die Zeit. Bei
Definitiv.
Anduin ist das nicht so. Anduin findet nach wie vor, klar, jetzt findet nicht jeder Anduin cool, aber Anduin ist schon gut aufgebauter Charakter und die meisten Leute erkennen das auch an, würde ich sagen.
Ja, und dann, also wie gesagt, Anduin ist Main Character, auf jeden Fall. Aber der Kaiser, der ja nicht. Das heißt, er könnte vielleicht ein Nahru sein in Menschenform. Wir haben gesehen seit dem Scharlachroten Kreuzzug, dass das möglich ist. Wir müssen irgendwie die Arathi noch zu uns kriegen. So ein Kaiser muss fallen, wissen wir ganz genau, damit wir es in unser normale Menschenkönigreich eingliedern können und ein paar natürlich auch zur Horde gehen, weil wir brauchen ja Menschen jetzt auch bei der Horde. Das wird ja irgendwie schon
Also
passieren.
kann sein, klar, aber also vielleicht irre ich mich komplett, ne? Aber ich fände es viel cooler, wenn die Arathi einfach Menschen sind. Also meinetwegen ein bisschen verändert, verbessert, whatever, aber Menschen. Keine
Ja.
Nahru,
Nein,
keine
ich rede nur vom Kaiser.
sonst
Nur der
was.
Kaiser.
Ja.
Nur der
Ja,
Kaiser ist vielleicht
selbst.
so ein eingesetzter, ja, so ein, und leitet die Arathi, vielleicht in die falsche Richtung. Vielleicht will er sie dirigieren, manipulieren, wie auch immer. So, die
Oder er hat
sind.
so wie Prophet Balin damals, so ein Kristall oder so, womit er direkte Anweisungen bekommt.
Oder so, oder so. Aber ich sehe vor allem. Und das ist so, da finde ich, da haben noch viel zu wenig Leute Linien zugezogen. Also so Lore-Leute wie wir. Und zwar der Scharlachrote Kreuzzug und die Arathi. Wir wissen immer noch nicht, woher die Arathi gekommen sind, die den Angriff auf Winterstadt geführt haben. Wir wissen, sie hatten krasse Unterstützung. Portaltechnologie, Manpower, und und. Da war ziemlich viel und sie haben einfach Man wasted. Wirklich. Die haben ja wirklich gewastet. Woher kamen die? Woher kommen die? Sind
Also,
die Arati?
entweder sind es Arathi oder sie haben von den Arathi logistische Unterstützung
Oder
bekommen.
so. Wir sind ja mal davon ausgegangen, es könnte Tyrallion sein, aber ey, da bin ich ganz von weg. Tyrallion wird definitiv nicht derjenige sein, der durchdreht oder so. Er könnte sterben, bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass er sterben wird in der Wurzo-Saga. Gehe ich eine Wette eigentlich drauf ein, dass der den Löffel abgibt? Da gibt es ganz viele Indizien für. Muss quasi schon wegen Aleria. Aber der ist es nicht. Der ist es auf gar keinen Fall gewesen. Auch nicht die Armee des Lichts und so. Es ist auf gar keinen Fall. Gerade in The War Within sehen wir da noch einige Sachen. Aber die Arathi könnten ja
Also,
versuchen.
Tyrallion, wenn er da mit drin hängt, dann nicht so direkt.
Ja.
Also, das. Ich. Die Frage ist
Dass er
ja, wie
nicht
haben die
alles wusste,
Arathi,
vielleicht, ja.
dass er nicht alles wusste oder dass er ein bisschen. Also, die Frage ist ja, wie haben die Arathi Kontakt dann zum Scharlachroten Kreuzzug aufgebaut oder umgekehrt? Und
Naja.
Tyrallion ist dann so ein Schlüsselcharakter, der dort eine Rolle spielen könnte. Vielleicht ungewollt, vielleicht so, dass er es gar nicht mitbekommen hat, weil Tyrallion war ja in der Armee des Lichts und die Armee des Lichts musste ja auch irgendwie miteinander
Ja.
kommunizieren, dass es da
Schon.
vielleicht irgendwelche, vielleicht Tyrallion Lichtmobiltelefone mitgebracht und
Ja.
alle Leute, da können die irgendwie miteinander reden und dann, ich weiß noch nicht genau, wie ich da die Brücke schlagen will, aber irgendwie müssen, das Problem ist halt, was du genau sagst, es ist irgendwie unplausibel, dass der Scharlachrote Kreuzzug aus eigener Kraft so viele Leute aufgebaut hat, so gut ausgerüstet war, diese ganzen Portalmagier, das ist viel Wissen und wir haben eigentlich in der Lore erzählt bekommen, dass gerade so große Massenteleportationen nur wenige können und
Ja.
überhaupt voll anstrengend und alles. Von diesem Hintergrund wirkt das halt unplausibel. Und jetzt haben wir diese Arathi, mächtige Armee. Aber die Brücke zu schlagen, wie sind die in Kontakt zu kommen? Also wann, wo, mit welcher Technologie? Das ist das Problem, finde ich.
Ja, das ist die Frage, ob die irgendwie, ja, über irgendeine Art miteinander in Gespräche kamen, vielleicht weil dort noch irgendeine Arade, ich meine, die vom Scharlachroten Kreuzer kamen ja auch mal im BFA, davor gesprochen, dass sie einen wahren Thronerben Lordaerons haben. Damit könnten sie natürlich auch einen Ur-Arati gemeint haben, weil die sind nun mal literally.
Stopp. Ich bin nicht denn komplett bescheuert. Jetzt, wo du sagst, wahrer Thronerbe, Kaiser. Ashara hat doch gesagt, sie ist auf dem Weg zum wahren Thron der Macht.
Ja, aber das ist ein bisschen für sie ja nicht, oder? Für sie wäre es kein wahrer Thron der Macht.
Ja, doch. Ich glaube schon. Ich glaube, Ashara ist nicht wichtig, welche Magie dahinter steckt. Sie war Arkan-Magierin, hat sich dann mit Sagaras eingelassen, dann mit der Lehre. Ich glaube, die Form der Magie ist hier komplett Wumpe. Die will nur mächtig sein.
Ja, das schon. Aber würde sie sich mit Menschen abgeben? Mit den Arati? Die wird die bekriegen, die wird die fertig machen, die sieht die als nieder.
Ja, ja, klar. Also ich würde jetzt auch nicht denken, dass sie sich mit denen verbündet, aber sie ist da auf dem Weg, weil sie den Thron für sich beanspruchen will.
Ich kann mir denken, dass die Arati mit den Scharlachroten vorhatten, auf Azeroth östliche Königreiche Wurzeln zu schlagen und den Scharlachroten Glauben quasi zu etablieren und dort mehr Leute zu, weil das haben wir ja auch in der Quest erfahren, dass sie mehr und mehr versucht haben, die Leute zu überreden, damit sie mehr Leute kriegen für ihren Kampf, den sie dort wahrscheinlich gegen das Black Empire oder sonstiges führen. Eher so. Und dann kamen die Untoten denen und die haben sich dann eher verselbstständigt oder die haben die Macht erstmal dafür genutzt und mussten die Untoten loswerden. Oder bevor die Untoten sich vielleicht mit dem Black Empire, weil aus ihrer ideologischen Sicht, ne, so erstmal müssen wir die wegtreiben. Das kann natürlich sein. Und dann kommen wir jetzt zu dem krassen Punkt und da macht WoW wirklich gerade, es macht ultra Bock. Also da wirst du dir den Arsch abfreuen, wenn du dir The War Within spielst. Wenn man die Level-Kampagne abgeschlossen hat, dann kommt so die Endgame-Kampagne. Und die Endgame-Kampagne heißt halt nicht nur Endgame-Kampagne, weil die ist literally Marvel Endgame. Die ist Endgame. Und zwar, wir wissen ja, dass wir in der zweiten Untergrundwelt da, also wenn man das erste Mal runtergeht, da ist ja die Schmiede der Irdenen. Und die wurde ja von der Lehre angegriffen, haben wir dann abgewehrt. Ganz einfach, das ist mir literally auch lore-technisch gesehen ein bisschen zu einfach. Ein bisschen zu einfach hat Xalatas hier diese Schmiede abgegeben. Weswegen ich auch immer wieder auf diesen Punkt komme, Xalatas will, dass wir diese Schmiede nutzen. Xalatas will, dass wir eine riesengroße Armee aufstellen, weil sie will wahrscheinlich, dass wir das Black Empire stürzen. Auf jeden Fall in dieser Schmiede sind Millionen Irdene. Wir reden hier von der größten Armee, die Azeroth wahrscheinlich jemals gesehen hat. Also so eine Anzahl an Kriegern haben wir nicht. Und um das auch nochmal zu zeigen, machen sie in dieser Endgame-Kampagne es so, dass wirklich jeder, literally jeder, die Armee des Lichts ist da. Die Irdene, die Elementarschamanen sind da. Die Leeren-Elfen sind da, Void-Elfen, die auch spezielle Magie, Voidwalker, Tyralion trainiert dort Irdene. Alle, wirklich jeder trainiert Irdene. Und zwar in Regimenten, in Größen, die man sich nicht vorstellen kann. Natürlich im Spiel wird es nicht so gezeigt, aber man kann es erlesen. Wir bauen da, glaube ich, gerade die größte Armee auf, die wir je gesehen haben. Und nicht nur das, wenn diese Endgame-Kampagne anfängt, und ich glaube, das habe ich vor ein paar Monaten schon gesagt, dass ich mir das wünsche, ne, dass man, weil Thrall und Jaina hauen ja ganz am Anfang dieser Kampagne ab, wenn man darüber kommt und sagt, ja, wir holen mal die Flotte, ne? Und sobald diese Kampagne anfängt, kommt ein Cinematic, wo halt Thrall und Jaina auf dem Schiff kommen und beide großen Flotten. Also wirklich, die in dem Ingame steht ja immer nur dieser Text. Aber ich sag, da kommt die größte Flotte, scheiß auf das Sandalari-Intro, ne? Da werden wir die größte Flotte jemals sehen, die da kommt. Und dann rechne noch die Millionen Irdenen dazu. Was machen wir mit dieser so absolut gigantischen Armee und einer Aleria, die sagt, das wird nicht genug sein. Und wenn Aleria das schon so, die steht da am Ende dieser Kampagne, sieht, wie diese ganzen Regimente ausgebildet werden, wie wir wirklich die größte Armee aus dem Boden stampfen. Das hatten wir wirklich noch nie so gehabt. Selbst die Geißel ist, glaube ich, damit kann man es ein bisschen vergleichen, wobei die Geißel dumme Ghule waren, die halt gesteuert wurden und da haben wir fähige Krieger. Und Aleria steht da und sagt ganz klar, wir geben jetzt auch nicht Horde und Allianz, da wird jetzt nicht mehr geben. Weil dann verlieren wir, dann sind wir tot, dann ist vorbei. Wir kämpfen jetzt als eine Einheit. Und Das muss in einem krassen Showdown enden. Aber das Problem dazu ist, wo soll das sein? Auf Azeroth? Nein, wir haben literally nirgendwo den Platz, um eine solche Armee gegeneinander antreten zu lassen. Das geht nicht.
Also das erinnert mich halt an auch wieder Chris Metzen und an den Comic. Also Chris Metzen hat ja auf der BlizzCon so gesagt, also ich glaube, das war noch bevor die World Saga angesagt wurde, hat irgendwie so gesagt, oh, was kündigen wir jetzt an? Wird es vielleicht eines Tages dazu kommen, dass die Armeen des Lichts und der Leere aufeinandertreffen?
Yeah.
Vielleicht. Irgendwie so hat das gesagt.
Voll.
Genau, und dann gibt es diesen Comic, wo Prophet Velen und Anduin aufbrechen zum letzten Gefecht. Und da sind sie ja in einem Raumschiff. Zumindest sieht es so aus, als wäre es ein Brenner-Raumschiff. Also wenn die...
Wir fliegen rüber.
Zur Sonne?
Ja, nenn ich zur Sonne.
Ich weiß, du willst es nicht. Ich weiß,
Rückseite
ich wollte einen Scherz machen.
Naja, Rückseite Azeroth. Das Problem ist ja, sie haben ja irgendwo den Zeitpunkt uns schon gegeben. Denn, und das ist höchst interessant, es muss ja in The War Within passieren. Also zumindest das, dass wir den großen Gegner sehen und spüren, denn die Armee von Horde und Allianz ist ja nach Insel von Dorn gekommen. Das hätten sie nicht gemacht, wenn wir irgendwo anders das erste Aufeinandertreffen haben werden. Also quasi das erste, das ist unser Gegner. Und dass unser Gegner da unten irgendwo in Aschkaid ist, Quatsch, ne? Also, das wird mein Palast, den hauen wir kurz weg und so. Ganz relativ uninteressant, ist halt so ein Bösewicht, aber da oben wird dann trainiert in der Zeit. Ja. Und dann muss was passieren. Und dann kann, also auf der Insel ist literally gar nichts, da ist einfach nichts. Das heißt, wir müssen entweder einen riesengroßen Massenport irgendwo hin machen oder die haben die Exoda fertig gebaut. Also the new Exoda. Und wir fliegen tatsächlich rüber auf die andere Seite. Weil wie wollen wir da hinkommen? Wir wissen von Odin, der hat dort Expedition nach Expedition hingejagt und die haben es nicht geschafft, dagegen anzukommen. Wie sollen wir das schaffen? Die Brücke mit den Arati könnte klappen, dass wir halt die Verbündete in den Arati sehen, dass wir es irgendwie schaffen. Jetzt ist auch noch die Frage, was ist mit Khadgar? Ist Khadgar wirklich tot oder ist er vielleicht irgendwie entkommen und er kann diese Brücke schlagen? Ansonsten wäre es nur Jaina, die ansatzweise mächtig genug wäre, eine derart krasse Teleportation zuzulassen, dass Armeen da richtig rüberkommen. Das geht nicht anders. Vielleicht sie und Kalligos, der gesamte neu gegründete blaue Drachenschwarm, der da irgendwie uns einmal rüberjagt oder so. Schwierig.
Naja, also es gibt noch immer eine Lösung, die aber gleichermaßen schwierig ist. Wir könnten immer die Titanen um Hilfe bitten.
Ja, aber ich glaube, die kommen erst tatsächlich am Ende, The Last Titan.
Okay, dann Vorstufe, wir könnten immer Odin um Hilfe bitten.
Der wird höchst interessant, auf jeden Fall wird der noch höchst interessant, weil ich glaube, die Irdenen sind sein kleines Völkchen da. Das Einzige, was ich mir noch denken kann, ist, wie wir rüberkommen, Beleda. Beleda ist ein riesengroßes Raumschiff. Es ist ja wirklich riesengroß. Also kann es sein, dass Anduin in einem epischen Cinematic dieses Raumschiff rausbeschwört und wir fliegen dann damit rüber und haben dann da, was weiß ich, 5 Naru drin und mega Naru?
Das passt zu dem Comic, den ich angesprochen habe.
Ja, das passt dazu. Und deswegen dann wird er alt. Deswegen wird er alt.
Prophet Velen braucht er vielleicht, weil... Keine Ahnung, ist vielleicht nicht so einfach, ein Raumschiff zu fliegen. Prophet Velen hat einen Führerschein.
Ja, der kennt sich, obwohl, nein, dem würde ich nicht vertrauen. der würde ich wirklich nicht. Ich meine, Oshogun und Exoda, das waren schon zweimal. Ja, ne?
Er ist schon Quack, der Bruchpilot. Aber.
Ich meine, alle guten Dinge sind 3, aber vertrauen würde ich dem trotzdem nicht. Es kann natürlich auch sein, die Teleportationstechnik oder Argus als Hilfe oder es gibt viel Schattrad, dieses, keine Ahnung. Aber crazy. Oh.
Ja. Oder es gibt jemanden, der kann Portale bauen. Und die sind dazu geeignet, gigantische Armeen von einem Planeten zu einem anderen sogar zu bewegen.
Okay, warte mal, fällt mir gerade nicht ein, wer?
Mediv.
Ja. Mediv hat
das dunkle Portal gebaut. Also,
ja, total. Stell mal vor, wir bauen da so eine Art dunkle Portal. Nicht. Das wäre geil. Ja. Das wäre huge. Also hätte ich Bock drauf. So, Khadgar kommt, Mediv so leicht im Schatten hinter ihm. Ey, ich hab dem verraten, wie man Portale baut. Der kann euch jetzt helfen.
Ja. Oder, musst du extra oder gar nicht mal so. Das Ding ist ja, Mediv ist ja so eine coole Figur. Der muss nicht mal in Erscheinung treten. Nee. Reicht es, wenn wir dieses dunkle Portal bauen würden? Und dann fliegt einfach nur ein Rabe um dieses Portal.
Ja. Nein, nein, da kommt so ein Rabe über die Insel und droppt so einen Bauplan und fliegt weiter. Ja, das, so geht das. Ne? Und denkt dran, Stein A muss auf B. Ne? Und 1700 Pixie-Kristalle braucht er. Sonst läuft das Ding nicht. Nee. Also ich denke schon, dass ja. Belle da mit das das erste sein könnte, gerade weil wir unten in den Maps sehen könnten, also es könnte technisch so sein, dass in Zukunft Belle da nicht mehr da ist, dass das so eine Art Aufgang auch ist, weil sie haben da unten ja literally einen Ozean gemacht. Eine ganz kleine, das wollte ich beim letzten Mal, bevor ich das jetzt vergesse, das muss ich jetzt dazwischen schießen. Und zwar, wir haben eine Sidequest in Halssturz. Die könnte ein bisschen damit reinpassen. Wir haben eine Sidequest in Halssturz. Das ist ein Fisch. So ein spooky Fisch.
Oh, nicht wieder Zotti.
Na, nicht ganz Zotti, aber so ein spooky Fisch. Und der wurde gefangen von diesen Fischechsenviechern, die Halssturzmenschen angreifen. Und der sagte uns, ey, wir sollen denen helfen. Und wir helfen denen und speisen denen ins tiefere Wasser. Und dann sagt er, ey, echt cool von euch. Ihr seid wirklich super cool. Und er redet mit uns in unserem Kopf. Und der sagt, ey, ihr könnt mir noch mal was für mich tun. Macht mal ein bisschen, killt die mal. Macht mal ein bisschen Rache für mich, okay? Killt die mal einfach. Wir killen die natürlich, gar kein Problem. Und dann gehen wir wieder zu ihnen und er sagt so, ey, ihr seid wirklich cool, ne? Ich habe euch jetzt nur ein bisschen ausgenutzt, aber ihr seid schon echt cool. Ihr seid nette Dudes, ich lasse euch jetzt am Leben. Ich sag euch aber eins, ja? Kommt bitte niemals in die Tiefen dieses Ozeans. Niemals. Weil dann werde ich euch töten müssen. Und dann wird er gerufen. Ja, genau. Ist so ein Fisch tatsächlich. Ist genau so ein Fisch. Und dann wird er gerufen von Mami, Geschwister oder sonstigen seines Volkes. Und da siehst du nur noch so einen riesengroßen, ja, diese Tentakelviecher. Weißt du, diese riesengroßen Wächterviecher im Wasser. Und er wird auch so zu einem Ding. Und dann verschwinden die in der Tiefe. Also erstens, der Ozean dort in Halssturz, der ist wirklich insane. Und der geht auch insane tief. Das heißt, der ist wahrscheinlich wirklich zum Reich Entsorgt. Oder wer weiß, was da unten alles schlauert, lauert und lebt. Das zeigt einmal, wie groß das ist.
Das Ding mit diesem Fisch ist ja, also Ashara ist ja in die Meerestiefen damals gefallen. Und dann hat sie eine Stimme gehört. Was hat diese Stimme nochmal gesagt? Ashara. Was hört Anduin? Anduin. Nur die Stimmen klingen gleich.
Ja.
Und jetzt kommt wieder so ein Fisch und ist am Flüstern.
Ja, ja.
Ich weiß nicht. Hat alles mit allem zu tun? Ich bin mir unsicher, ehrlich gesagt.
Das ist schwierig. Und vor allem ganz wichtig ist auch, dass der Fisch uns sagt, bleibt ja weg mit eurem Licht. Der hasst Licht. Dem ist das viel zu hell da oben. Er muss runter. Ne? Also er kann bei Licht gar nicht. Ne? Das geht halt nicht. Und das ist dann ultimativ interessant. Aber wie gesagt, um da zurückzukommen, du hast halt also selbst wenn oben die Decke aufgehen würde, würde es da unten jetzt nicht zufluten. Also sie haben quasi alles genau so gemacht, dass die Decke ruhig aufgehen könnte. Von oben kann ein Wasserfall runterkommen, dass der Ozean da so ein bisschen runtertropft und so weiter. Aber es würde nichts passieren. Das heißt, sie haben, es besteht definitiv die Möglichkeit, dass Belle da rausgeht, weggeht. Ist so interessant, vorher müssen wir Arschkaret reinigen, weil sonst ist Halssturz natürlich dem Untergang geweiht. Das machen wir ja, ne? Wir haben ja eh schon einen Großteil der Neruba, die sind schon auf unserer Seite, die sind schon für uns, die wollen jetzt halt nur noch die Königin da stürzen, die unrechtens da auf dem Thron jetzt ist, quasi nach dem Tod der Mutter. Und dann werden die Neruba da komplett in Frieden chillen. Das heißt, aber das Interessante ist dann, und das ist das Komische, was ich jetzt gerade gemeint habe mit dieser Armee, und da hätte ich jetzt echt gerne deine Meinung zu. Sie haben die Armee auf Insel von Dorn geholt. Azeroths Armeen. Auch die Armee des Lichts ist da. Also da ist wirklich jeder. Jeder, der irgendwie Blutritter, alle sind da. Das heißt, es muss von da aus ja der Angriff irgendwie starten. Irgendwohin. Oder wir werden dort angegriffen.
Also, Wenn Xalatas, wir müssen ja auch so ein bisschen überlegen, okay, was will Xalatas? Das dürfen wir nicht vergessen die ganze Zeit. Ich halte es auch nicht für so unplausibel. Xalatas, wir wissen, dass sie in Midnight zum Sonnenbrunnen will. Und vielleicht will sie einfach nur uns wieder dahin führen, damit wir alle unsere gesamte militärische Power auf die Insel von Dorn konzentrieren und auf den Untergrund, Heilsturz und so weiter, damit die militärischen Kräfte dort gebunden sind und sie in Sonnenbrunnen mehr oder weniger ungestört agieren kann.
Aber das ist eben der Punkt. Genau das zeigt die Kampagne nicht. Die Kampagne zeigt genau das, dass die Armee, die da oben trainiert wird und alles Mögliche, ist nicht für da unten. Überhaupt nicht. Das wird mit keiner Silbe von Aleria oder sowas erwähnt. Die da unten, das ist scheißegal. Das ist schon in der Kampagne fast wieder uninteressant. Ja, die Königin, kümmern wir uns drum und so weiter. Aber der Feind ist ganz klar Xalatas. Xalatas ist der absolute Feind und darauf wird sich vorbereitet. Es kann natürlich sein, dass sich das mit der Armee da oben, man baut jetzt den Plot ein bisschen auf. Und da oben, die Armee wird jetzt das ganze Add-on, ich meine, geht ja nur 1,5 Jahre lang, trainiert. Ist ja okay. Und dass wir dann am Ende des Add-ons mit der gesamten Streitmacht rüberziehen, würde dann passen zu einem zerstörten Silbermond. Wir wissen, die Zone kriegen wir neu. Sie muss groß genug sein, flächig genug sein, dass wir dort einen solchen Armeekampf überhaupt bekommen können. Anders geht es nicht. Und der einzige Fleck tatsächlich in den östlichen Königreichen wäre literally Immersangwald und Silbermond, wo du so etwas machen könntest. Wir könnten von, ich sag mal, Geisterlande aus anrücken. Wie auch immer wir da hinkommen, das ist jetzt das Interessantere. Ob wir dann mit hunderten Schiffen darüber fahren und dann vielleicht doch vom Hafen herkommen oder so, kann ich mir nicht vorstellen. Also es muss da irgendeine Verbindung dann auf jeden Fall geben. Aber auf gar keinen Fall ist die riesengroße Armee für diese Insel. Also sie machen es wie wir Spieler. Wir Spieler interessieren uns ja
Es
doof.
gibt auch
Also
viele
ganz.
so. Ich hatte gerade eine Idee, aber die ist kompletter Unsinn, glaube ich. Weil wir haben jetzt mit den Nerubern zu tun und theoretisch haben die Neruber ja auch Raumschiffe. Also vielleicht nicht keine Raumschiffe, aber
Ja, klar.
Zeppeline. Nekropolen halt.
Nekropolen.
Ja, damit könnte man Armeen auch bewegen. Nur glaube ich nicht, dass wir uns mit den Nerubern da irgendwie verbünden
Also, wir
und dann
sind
mit
mit den Nerubern
Nekropolen irgendwas.
verbündet.
Das ist sehr komisch.
Also, wir sind
Naja, aber.
definitiv mit den Nerubern verbündet und sie verabscheuen jetzt, die verabscheuen die Leere absolut. Die Neruba da unten verabscheuen die Leere. Die Mutter von der Königin war ja diejenige, die den Sieg über die Leere erbracht hat. Und darauf waren alle stolz. Das ist so dieser Nationalstolz dieser Neruba da unten, dass die Leere vertrieben wurde. Wie auch immer die das geschafft haben. Wie gesagt, da ist ja immer noch was unten drunter, was da ganz interessant ist. Aber es kann gut sein, dass die Neruba uns da, also dass wir uns mit denen verbünden. Generell, alles baut darauf hinauf, dass alle Völker Azeroths, wo auch die Neruba zuhören, also so richtig Marvel Endgame. Das ist mal so Marvel Endgame, kannst du dir gar nicht ausmalen, was da zusammengebraut wird. Und auch nur dafür sind wir da. Wir holen die Arrati aus Heilsturz, wir holen die Irdenen, die die größte Armee bilden können, weil sie einfach unendlich vorhanden sind, also wirklich unendlich, also ein Ausmaß, der auch in Questtexten dargelegt wird, dass es einen absolut unendlichen Ausmaßes hat. Und dann passt das.
Also, wir können auch ein bisschen, also richtig naiv auf die Sache gucken, ne? Die naive Sache wäre ja, Demensius kommt. Und Demensius ist super mächtig. Und der Kerkermeister hat gesagt, ihr seid nicht darauf gefasst oder
Vorbereitet.
vorbereitet, was auf euch zukommt. Ein ungeeinter Kosmos und so weiter. Also, ja, unser Auftrag, unsere Mission ist es jetzt, uns zu vereinen und dann gemeinsam gegen Demensius in die Schlacht zu ziehen. So grob. Wie das genau stattfinden soll, hat Probleme. So, und Eretikron müssen wir irgendwie jetzt auch da reinbekommen in dieses riesige Geflecht. Der will ja die Titanen bloßstellen. Und ist es vielleicht am Ende des Tages einfach nur, dass die Titanen schuld daran sind, dass der Kosmos nicht geeint ist? Das wäre vielleicht eine witzige Geschichte.
Könnte
Dass die
man.
Titanen halt kontrollieren wollten und so weiter
Aber
und
ich
sich über
glaube,
andere hinweggesetzt haben.
dafür bauen die, und das ist ja das Problem, was ich gerade so sehe, dafür bauen die jetzt schon zu krass auf Epicness auf. Weil, wie gesagt, dieses Gefühl beim Questen, wenn du siehst und merkst, was dort aufgebaut wird, du stellst dir wirklich diesen Endgame-Kampf vor. Eine riesengroße Armee. Und das muss ja jetzt schon passieren. Zumindest spätestens Übergang zu Midnight muss das irgendwie passieren. Weil sonst ist es schwachsinnig, da alle hinzuholen. Es ist komplett wasted. Das heißt, es muss da passieren. Aber das heißt auch, dass The Last Titan ja irgendwie eine Schippe drauflegen muss auf diesen großen Krieg. Also klar kann da nur der, ich sag mal, der Kickoff sein, ne? Wenn wir dann den Übergang The War Within zu Midnight. Ich meine, wir Spieler haben es ja schon so, dass wir alle sagen, wir freuen uns irgendwo mehr auf Midnight als auf The War Within. Und versteh mich nicht falsch, The War Within ist bis jetzt, spielt sich sehr geil, solide, super gute Erweiterung, bisher Lore ist echt mega. Aber alle fiebern war ja schon so ein bisschen auf so Midnight hin, weil es irgendwie, es fühlt sich episch an. Und irgendwie scheint es auch so, dass selbst die Entwickler...
Ja, klar. Das müssen die WoW-Spieler noch lernen. Aber du kannst nicht immer direkt zum Schluss kommen. Du musst Anlauf nehmen.
Ja, ja, klar.
Ansonsten fühlt es sich am Ende auch nicht episch an.
Und genau das scheinen die Entwickler ja gerade auch so zu machen. Ne? Dieses, wir machen schon mal, ne? Und Midnight wird der richtig große Banger. Und dann kommt noch mal ein Banger. Aber um den Banger noch mal zu toppen, muss ja wirklich eine interdimensionale Schlacht zwischen Dimensios und den Titanen stattfinden oder so. Während oder wir uns halt heftig fetzen.
Ja. Also es ist ja, wir könnten das auch jetzt mal vom Namen her betrachten. Also damit meine ich jetzt nicht die Addon-Namen, sondern es ist ja die Weltenseelen-Saga.
Ja.
Es ist nicht die Dimensios, wir besiegen die Leere-Saga.
Ja.
Dementsprechend könnte es tatsächlich sein, dass wir die Leere oder Dimensios in Midnight besiegen. Und dass sie in The Last Titan gar keine Rolle mehr spielen. Sondern dass The Last Titan sich vielleicht mit der Nachkriegszeit befasst. Also wir haben Dimensios besiegt. Und dann gibt es das Ding, okay, unsere größte Gefahr, das, was uns immer erzählt wurde, der böse, böse Lehrenfürst, wenn der eines Tages da ist, dann ist aber ganz, ganz schlimm. Wenn der besiegt ist, was passiert denn dann? Also,
naja, man kann
es. Und dann könnte The Last Titan auf einmal eine Rolle spielen, weil dann auf einmal die Titanen denken, alles klar, unser Werk, also das Schützen von Azoth ist vollbracht und ab jetzt übernehmen wir die Kontrolle und das gefällt uns nicht.
Wo du das jetzt gerade sagst, kam mir halt einfach instant ein anderes Bild in den Kopf. Ich finde es schon gar nicht so unabwegig, dass wir in Midnight mit dieser großen Armee dann wie auch immer diesen riesengroßen Krieg anführen und vielleicht kommt dann zum Schluss sogar noch das Errati Empire und hilft mit und dies und das. Und The Last Titan könnte dann wirklich Sargeras sein, ne? Der versucht noch Azeroth anzugreifen und wir besiegen Sargeras irgendwie. So richtig. Richtig, richtig.
Also entweder Sargeras ist einfach der Böse und wir besiegen Sargeras, weil der am Ende sich denkt, ja, okay, mag ja sein, dass Dimensus besiegt ist, aber ich finde immer noch, die Schöpfung muss zerstört werden.
Ja.
Oder es ist eher dieser Konflikt zwischen den Titanen und dass wir da irgendwie mitmischen.
Ja.
Das weiß ich nicht, vielleicht kann man es irgendwie auch drehen, dass Sargeras nicht unbedingt der Böse ist. Ich glaube, interessanter wäre, wenn man den Wald nach wie vor so ein bisschen anti-heldenhaft gestaltet, ähnlich wie Illidan.
Mhm.
Und vielleicht auch Amantul, dass sie beide Anti-Helden sind, auf ihre eigene verschobene Art und Weise. Und wir finden uns dann in diesem Konflikt wieder. Und es geht dann darum, The Last Titan heißt Amantul gegen Sargeras und wer gewinnt und ist dann am Ende der Letzte, der übrig bleibt.
Wir sind wahrscheinlich diejenigen, die dann in Nordend, in Uldur und so weiter Amantul einfach einen Körper bauen, basteln, geben, dass er diesen Kampf, diesen Endkampf führen kann dann tatsächlich. Das kann sehr gut sein. Hast du Endgame geguckt, Marvel?
Ja.
Wie geht denn der zweite Teil dann nochmal? Die gehen doch dann Thanos hinterher, ne? Und besiegen Thanos. Ja. Aber wie besiegen die besiegen Thanos?
Da sind mehrere Leute dabei. Also, das ist jetzt Spoiler für Leute, die es nicht geguckt haben. Aber unter anderem stirbt ja auch Iron Man.
Ja.
Und
der opfert sich.
Ein wichtiger Punkt ist ja auch, dass ja dieser Doctor Strange dabei ist, glaube ich.
Ja.
Gott, ich habe das jetzt schon so lange nicht mehr geguckt.
Chromie? Nostormu dann?
Ja, Doctor Strange, ja, dieser zeitreisende Dude.
Ja, ja, genau.
Und da geht es dann darum, dass sie durch alle Möglichkeiten gucken und dann finden sie diese eine Variante, wo sie dann.
Ja, genau, wo Iron Man sich opfern muss und dann kann der das so machen, weil der damit nicht rechnet. Genau. Das ist dann wahrscheinlich auch der Punkt, wo man vielleicht Norganon sich opfert, um Amantul den letzten Powerkick zu geben, damit er Sargeras dann den Handschuh drücken kann.
Sagen würde, also wenn es wirklich die Endgame-Story ist, dann würde ich sagen, eher Amantul ist Iron Man. Also,
ja, kann auch sein, ein Aggramar.
Der Anführer, ja.
Ja, und Aggramar könnte dann derjenige sein, der den Move ausführt, weil der wird ja schon so ein bisschen der Krieger dann so. Aber okay, gut, gut, gut. Wir sind schon wieder, weißt du, wir haben nur noch eine Viertelstunde, sowas. Ich muss aber ansprechen. Wenn wir das dann so sehen, okay? Es baut ja trotzdem alles darauf auf, dass wir eine Rückseite haben. Arathi Empire, Dunkle Imperium, ja. Ist ja wirklich höchstwahrscheinlich. Also ist ja quasi echt safe. Ist es dann wirklich nach? Denkst du, das ist nach der World Soul Saga und wird schon mal jetzt ein bisschen angebaut, so dass, okay, das jetzt alles besiegt und jetzt die Nebel lichten sich dadurch, der die Ordnung lichtet sich vielleicht dadurch, dieser Schutz, der um uns, um Kalimdor gegründet wurde, der lichtet sich und dadurch kommen wir überhaupt zum Black Empire wieder. Denkst du, das ist so ein Ding oder glaubst du, dass in der World Soul Saga wir noch auf das kommen? Auf die Rückseite.
Ich glaube, wir kommen da nicht hin. Aber es wird in Erscheinung treten. Also, dass quasi. Wie soll ich erklären? Also, dass die Armeen kommen vielleicht von da. Wir kriegen mit den Arathi zu tun. So ein bisschen wie.
Armee des Lichts.
Nee, ja, genau. Ein bisschen wie die Armee des Lichts. Aber ich denke eher an Draenor und die Orks. Bevor wir überhaupt auf Draenor waren oder auf der Scherbenwelt waren, waren die Orks schon auf Azeroth. Und dass hier so eine ähnliche Geschichte wird. Die kommen zuerst zu uns, bevor wir zu denen kommen.
Ja. Ja, vielleicht brauchen sie uns dann um Hilfe. Sie sagen, okay, sie helfen jetzt uns, aber dann müssen wir denen helfen, weil die haben Probleme. Die können die gerade in Schach halten, die ist das. Oder die können ja auch sagen, ey, wir haben die hier ganz guten Schach, aber durch den Schleier der Titanen sind vielleicht auch wesentlich mehr aus dem Schwarzen Imperium dann aktiv geworden, weil da nicht mehr alle fest sind und dann geht's ja erst richtig los und dann brauchen die uns danach. Imso mehr. Das kann natürlich sein, weil da baut halt einfach alles auf, aber ich sehe halt nicht, wenn wir wirklich ins nördliche, also in Silbermond und sowas gehen und dann in The Last Titan gehen wir nach Nordend, dann sehe ich halt nicht, wie will man da die Rückseite mit einbauen. Schwierig.
Ja, ich hab gerade nochmal ChatGPT nach einer super kurzen Zusammenfassung gefragt, wie Thanos besiegt wird. Also 4 Schritte. Zeitreise. Die Avengers reisen in die Vergangenheit, um die Infinity-Steine zu sammeln, bevor Thanos sie bekommt. 2. Schritt. Schlacht am Ende. Nach der Rückkehr in die Gegenwart nutzen sie die Steine, um alle von Thanos getöteten Lebewesen zurückzubringen. 3. Schritt. Finaler Kampf. In der finalen Schlacht gegen Thanos und seine Armee gelingt es Iron Man, die Infinity-Steine mit Hilfe seines eigenen Anzugs an sich zu nehmen. 4. Schritt. Tony Stark schnitt mit den Infinity-Steinen und vernichtet Thanos und seine Armee, stirbt jedoch selbst durch die immense Kraft der Steine.
Aha.
Jetzt. Und jetzt, warte, stopp. Du wirst jetzt
Ja, klar. Also ich sehe auch, dass
das mit seiner komischen Kugel und seinen komischen leuchtenden Kräften.
Ja, auch das in die Vergangenheit gehen, um die Sachen, die Drachenseelen vielleicht alle zu sammeln. Alle Drachenseelen, die es gab, so. Ah, wäre schon insane.
Salatas sammelt gerade mit dem dunklen Herz die Infinity-Steine ein.
Boah, glaubst du, die ist. Das ist das, worauf ich jetzt eigentlich auch noch raus wollte, was ich halt unbedingt hier noch einbauen wollte. Glaubst du, Xanatas ist die Gute? Weil darauf baut gerade super viel.
Ich glaube, Xanatas ist die Eigennützige. Und die ist dahingehend die Gute, dass wir Spieler daraus, glaube ich, erkennen sollen, dass wir Eigennützige handeln sollen. Ich glaube, das ist ein großer Fehler der Sterblichen ist, immer im Interesse der kosmischen Mächte zu handeln. Und das ist, glaube ich, die Weisheit, die wir aus Salatas ziehen sollen.
Wir sollen unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen.
Quasi. Genau, so wie Xalatas das auch macht, aber mit edleren Motiven als sie.
Ja, weil der Punkt ist, ohne sie würde Anduin in The War Within niemals zum Licht finden. Niemals im Leben. Ohne sie, und sie hat das wirklich easy peasy gemacht mit den Irren, die, ich meine, sie hat uns ohne Probleme die größte Armeenschmiede überhaupt. Die ist so ein bisschen Furorion-Move, weißt du, dieses... Ja, ich teste euch hier ein bisschen, teste euch da ein bisschen, ich gebe euch hier Werkzeuge an die Hand und dann könnt ihr richtig Ballermann machen. Weil ohne sie, nur weil sie diese irdene Maschine, die ist ja kaputt, die läuft ja quasi nicht, die ist seit 1000 Jahren deaktiviert. Und sie infiltriert die, lässt so einen pissigen Irdenen da zurück, den hauen wir mal eben kurz um und danach gehört die Schmiede uns und sie funktioniert wieder. Und wir produzieren da. Da kommen dann Irdene raus. Unglaublich. Ohne sie hätten wir nicht diese Riesenarmee. Ohne sie hätten wir nicht diese Vereintheit, die wir jetzt haben. Horde und Allianz zusammen, das was Furorion nicht geschafft hat. Wir hätten nicht einen Anduin, der stärker ist denn je. Eine Verbindung von den Arathi, von dem Imperium, wo wir ja von ausgehen, dass es ein krasses Imperium ist, zusammen mit den azerotischen Kräften, Kalimdor-Kräften und einem weiteren riesengroßen Volk, was erzählt wird, die Neruber sind ein absolut riesengroßes Volk, was wir ebenfalls dazu gewinnen. Das muss sie einfach wissen, dass das passiert, weil das ist viel zu offensichtlich, dass alle dieser Königin da den Rücken fallen und das nächste große Imperium, was zu uns stößt, Undermine. Wir hatten noch nie eine so krasse Gemeinschaft, Anzahl an Leuten, die gegen etwas, die für etwas stehen dann. Ja. Und das alles durch Xalathas.
Ja. Es ist, also Xalathas war ja auch immer ein Charakter, oder als es noch ein Dolch war für die Priester, war das ja auch immer so, vertrau nicht darauf, was diese Waffe dir da flüstert. Die ist nicht dein Freund, aber die ist auch nicht dein Feind.
Genau.
Und ich glaube, dabei bleiben sie auch. Das, was sie vorhat, ist vielleicht nicht gut für uns. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die irgendwie nur Schlechtes oder Böses von uns will.
So Illidan-Move halt.
Ja, vielleicht. Ich glaube nicht mal Illidan. Ich glaube noch eine Stufe schlimmer als Illidan, weil Illidan ist immer noch irgendwie einer von uns. Das ist bei ihr, glaube ich, nicht der Fall. Aber ja. kann man drüber diskutieren. Aber ich glaube, bei ihr ist es wirklich dieses. Zwei Sachen kann ich mir vorstellen. Entweder sie will Demensius beschwören, damit wir Demensius besiegen.
Mhm.
Damit sie freikommt von Demensius. So nach dem Motto, sie dient Demensius, sie muss Demensius dienen, sie ist an ihn gebunden oder so, vielleicht durch irgendwelche magischen Kräfte oder wenn sie es nicht tut, dann wird sie von Demensius vernichtet. Dass das ihr Ziel ist, so ein bisschen auch wie sich Ner'zhul damals versucht hat zu befreien aus diesen Einflüssen des Kerkermeisters und der Legion und so, dann mit Arthas verschmolzen ist und so, so eine ähnliche Geschichte. Ist natürlich jetzt ganz moderne Deutung, dass ich den Kerkermeister mit reingebaut habe. Also die damalige Lore war von der Legion, wollte sich Ner'zhul entsagen. So, auf jeden Fall, dass das die erste Deutung. Die zweite Deutung ist, nee, die dient einfach Demensius und die will die Lehre beschwören und dass die uns quasi jetzt so irgendwo hinleitet und an ihnen Hoffnung gibt und dann da uns irgendwelche Armeen vor die Füße wirft, ist um uns in falscher Sicherheit zu wiegen. Dass sie so ein durchtriebenes Spiel macht, dass wir denken, oh, das reicht ja schon, oder uns irgendwie ablenkt mit irgendwelchen Sachen, so ein bisschen wie auch Eridikon das viel gemacht hat. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass diese ganze Taktiken, die Eridikon angewandt hat, sogar geheime Pläne von Xalathas waren.
Ja. Kann durchaus sein, aber das Ziel ist ein Heeres. Also das Ziel muss irgendwas Krasses sein, weil Xalathas so sehr in die Richtung uns drückt und schiebt. Und auch der Tod von Khadgar, den Angriff von, also sie ist es ja auch, die das streut so ein bisschen, dass wir überhaupt zur Insel Khazad-dûm gehen und so weiter und so fort.
Ich würde sie schon gerne in dieser Ashara-Rolle sehen. Also dieses Ashara war ja in dieser Rolle, dass sie Zotti dabei geholfen hat, sie zu befreien. Und nachdem der Deal gemacht worden ist, ist Ashara frei gewesen. Und dass Xalathas das ähnlich machen will. Also, dass die hilft jetzt in Demensius und dann ist sie frei und kann wieder ihres Weges gehen.
Das fände ich ganz gut. Das ein bisschen tiefer zu ziehen, ne? Was ist, wenn diejenigen, die Xalathas beherrschen, nicht Demensius, sondern die auf der Rückseite Azeroth im Schwarzen Imperium? In Soth kann es nicht sein, aber dass da irgendwo was ist.
Weil also jetzt um Mazzotti zurückzubringen oder Schriftenzieher zu etablieren, fände ich komisch.
Das wäre Kerkermeister. Das wäre Kerkermeister-like. Ja. Komplett komisch einfach.
Also, dass sie sagen, der lebt noch und so weiter, meinetwegen.
Ja,
aber nicht und so. Und Dolch und alles, aber nicht vom Wegen. Und jetzt offengeheim hat er übrigens die ganze Zeit was gemacht. Ihr habt zwar nichts davon gesehen und wir haben euch das auch seit Jahren nicht mehr irgendwie Andeutungen wirklich gemacht, außer dass wieder ein Fisch da in Dings
war. Na gut, überall die Fische, überall die Sass, also es ist ja schon ein bisschen. Ich meine, und dann, ich habe mir ja noch die Szene angeguckt mit dem Dolch. Er sagt ja, ey, du kannst gehen. Also schon ein bisschen. Vielleicht ist es doch von Anfang an so geplant, also wie ich schon mal gesagt habe, dass En'Soth eigentlich nur sein physisches Gefängnis hinter diesem Ding ist und sein Geist wurde eben nach Kalimdor oder sowas gebannt und wir haben ihn jetzt endlich sozusagen damit befreit und er ist derjenige, der sie irgendwie dann auch was genervt oder sowas, aber ich denke doch eher Demensius ist es oder wir wissen ja, sie ist nicht davon, sie ist ja wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, eine Wächterin eventuell, eine Schwester Odins oder so. Weswegen ja auch Odin eh nochmal interessant werden könnte, auch Tyr. Ich meine, das ist das Letzte, was ich tatsächlich noch in dieser Armee mir fehlt. Tyr. Wenn Tyr jetzt noch auf dieser Insel auftaucht und dann vielleicht auch Odin, dann ist halt wirklich Infinity War. Also, dann ist wirklich ja vorbei. Noch mehr kannst du nicht auffahren, außer die Titanen selbst. Und die kommen ja auch noch irgendwann. Aber dann hast du ja wirklich alles dabei. Aber es muss ja schon, also Xanatos muss ja tatsächlich dementsprechend, Aleria hat einen persönlichen Hass unten in Ash-Kahed gegen Xanatos wegen dem, was mit Katka passiert ist. Wir wissen nicht, dass er tot ist. Wir gehen davon aus, zumindest ist er vielleicht dann gefangen genommen, aber ganz klar, er ist wahrscheinlich tot. Und Aleria hat einen persönlichen Hass da schon gegen ihn deswegen. Und das muss ja irgendwie rechtfertigt werden. Also Xalatas, das muss ja dementsprechend Motive haben. Dass sie selbst einen Khadga, also wenn, selbst wenn sie uns was Gutes will und dass sie uns vereinen will und, muss sie ja, boah, das muss ja schon krass, also entweder muss Khadga dann unter einem Unfall gestorben sein und sie hat das gar nicht vor, oder sie sagt, ja, der Tod muss halt sein einfach. Der muss also sterben.
Was für mich sehr dafür spricht, dass Xalatas sich gegen die Leere wendet, ist, dass wir vor jüngerer Zeit wieder daran erinnert worden sind, dass es innerhalb der Leere Konflikte gibt. Und zwar gab es mal von Xalatas den Satz an der Broken Shore, das ist jetzt noch Legion Lore, aber das wurde jetzt aufgegriffen in Dragonflight. Ich glaube nicht, dass dieses Land seit der Schlacht um Ketanf ein solches Gemetzel gesehen hat. Das ist schon so lange her. Und Ketanf war eine Schlacht wahrscheinlich von Anzoth gegen Yasha Arash an der Broken Shore. Und diese Schlacht wurde aufgegriffen in Dragonflight, weil es den Herold von Ketanf gab, ich glaube, im Zuge dieser Zeitreise.
Ja.
Questgedöns da. Ich glaube, das sollte uns noch mal so ein bisschen in Erinnerung rufen, dass die Leere nicht unbedingt geeint ist.
Nee, und zeigt ja auch die neue Quest-Vorboten-Questreihe, dass es die zwei Seiten der Leere halt gibt, ne? Und Xanatos könnte definitiv auf der Seite unserer Leere stehen, nur halt momentan uns ein bisschen so, ja, schwierig, also Arthas-like, Illy bisschen krasser-like, so, wir müssen irgendwas Krasses abziehen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, und das ist jetzt dann so, glaube ich, mal in Richtung, glaube ich, außer du hast jetzt noch krass was.
Man kann mal Schluss machen.
Ich, mit Tyrallion, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ich bin mir ziemlich sicher, dass Tyrallion den Löffel abgeben wird. Einmal, um der Verstärker für Aleria zu sein, weil sie ist die ganz klare Protagonistin. Auch wenn Thrall mal irgendwie auf irgendeinem Bild war, ein Main-Character in der Mitte, Thrall und die Horde ist überhaupt nichts in The War Within. Die gibt's einfach nicht. Aleria ist Main-Character in diesem, zusammen mit Anduin. Und sie braucht einen Katalysator. Sie braucht irgendetwas. Da muss, klar, Khadga ist tot, das merkt man schon dann, dass sie so ein bisschen böser ist und ein bisschen dann auch gefasster ist, aber da fehlt noch was. Und der Einzige, der sterben könnte, klar, wäre Arathor, aber Arathor sehe ich einfach null. Aber der Einzige, der noch richtig krass, der uns dann auch als Streitmacht Azeroth irgendwie so ein bisschen noch pushen würde, wäre Tyrallion, der in einem verzweifelten, keine Ahnung was, vielleicht gibt er auch sein Licht, seine Energie, dem Kristall Beleda oder so ein Shit, sowas. Wie siehst du das? Was kannst du dir da vorstellen?
Also, dass Tyrallion stirbt, das habe ich mir auch schon häufiger gedacht. Vor allem auch durch die Kurzgeschichte, die wir gelesen haben über Aleria und wie sie ihren Sohn
besiegt. Ja, voll.
Da hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, die schließt ja schon so ein bisschen mit Tyrallion ab. und ich glaube, also sie ist, glaube ich, das Einzige, was Aleria so bindet, ist ihre Liebe zu Tyrallion und Arathor, und sonst ist sie komplett leeren Elfen. Von daher, wenn Tyrallion stirbt, wäre sie deutlich ungebundener und könnte noch mehr zu dem werden, was sie sein muss, um den Raumgänger zu zitieren. Die Frage ist nur, wie soll Tyrallion sterben und unter welchen Voraussetzungen? Ich sehe irgendwie bei ihm nicht den Heldentod. Aber ich sehe auch nicht, dass man ihn so einfach... Ja, aber ich sehe auch nicht, dass er so einfach so
stirbt in
so einer normalen Schlacht.
Wir hatten das ja ähnlich. Varian hat in Legion den absoluten Heldentod gekriegt. Ich glaube, das war der geilste Tod in World of Warcraft ever. Und Vol'jin ist dann am Rande abgekratzt.
Ja.
Sie können keine zwei krassen Tode bringen. Und wenn Khadga wirklich in diesem Übergang stirbt und der wird den krasseren Heldentod bekommen, weil Khadgar einfach der allgemein krassere Held ist, dann muss Tyrion die Rolle eines Vol'jins einnehmen. Und
ich hätte eine Idee, was Tyrion machen könnte. Und zwar ist das etwas, was wir in der Befreiung von Gilneas gesehen haben. Tyrion ist einer der wenigen Leute, deren Glaube an das Licht, und zwar mit Glaube meine ich vor allem, glaube ich, so ein bisschen blinder Glaube, stark genug ist, um sich selbst aufzugeben.
Ja.
Ja. Dass er sagt, ich werde jetzt selbst vermische mit einer Licht, mit einem Lichtwesen. Dadurch stirbt er nicht, aber er wird zu etwas, was Aleria fremd ist. Ja. Und so verliert Aleria Tyrion ans Licht.
Ja, was ja immer wieder auch oft genug beschrieben steht, was die Lehre ja ihr auch immer wieder zuflüstert, ne? Und so weiter. Ich meine, wie gesagt, da ist Beledar. Beledar braucht vielleicht noch mal so einen kleinen, ja, Anschubser, ne? So ein bisschen muss angeschoben werden. Und ja. Anduin wird's nicht
Vielleicht ist in Beledar ist ein Naru drin, der ist am Sterben und der braucht einen neuen Körper. Und dann ist Dorion da und sagt, alles klar, nimm mich, ich fall.
Stell dir mal vor, so ein richtig, ich meine, wir haben ja die Lernelfen, die krass in dieser Richtung sind. Stell dir mal vor, so ein Tyrion, der wirklich so richtig hell leuchtende Augen, so Karl Jamenethil-Style, ja, und dann so richtig übertrieben abgedriftet, so über, auch die Stimme,
Wir wissen auch, dass das geht, ne? Aleria hat einen gefallenen, also dunklen Naru absorbiert. Wieso sollte Tyrion nicht einen Licht-Naru absorbieren
können? Was ja dann voll insane wäre und er ist dann damit der Anführer, was er ja eh ist, der Anführer des Lichts, aber so in richtig, richtig der Anführer des Lichts, der dann halt auch nicht mehr Tyrion ist, sondern wirklich die Verkörperung dieses Narus und er spricht durch ihn durch. Vielleicht spricht auch das Licht dann richtig durch ihn, wie die Lehre durch Aleria spricht und so, ne?
Ja. Boah, das könnte so insane werden. Ja, er kriegt so einen richtig leeren Blick, er hat keine Mimik mehr und er spricht da einfach immer so eine klirrenden, hallenden
Stimme.
Ja,
voll.
So, ja.
Und dann kriegen wir auch die lichtgeschmiedeten Untoten und die Untoten haben kein Problem mehr zu wachsen und wir haben ein neues verbündetes Volk. Boah, das wäre geil. Das wäre richtig geil. Hätte ich Bock. Ja. Also doch. Boah, ja. Ja, ich kann es gar nicht abwarten, ne? Da ist so viel Geiles, glaube ich, was da kommen könnte. Aber diese Schlacht, das wird höchstwahrscheinlich Ende The War Within sein. Boah, ich glaube, das wird insane. Kannst du dir vorstellen, wenn wir da so irgendwie gesprungen von dieser Neu-Exoda, Vindica, Beledar und dann sind wir da Geistern an der Silberwald, so Anfang Silberwald, vielleicht ein bisschen umgebaut, dann kommen noch die Armani-Trolle, helfen uns, ja, die Neruba, so richtig alle Völker, auf einmal bauen die, kommen so Tunnel von unten, da kommen so die Neruba raus, die Armani-Trolle von der Seite und wir mit unserer Hauptstreitmacht und dann haben wir da wirklich so Black Empire-Armee vor uns und dann macht das nur noch so einen großen Clash. Boah. Und dann hast du halt im gesamten Midnight wirklich diese Schneise quasi, diese Frontlinie und da wird ständig dazwischen gekämpft, so. Boah, das wäre schön. Boah, da ist schon Bock drauf, ne? Naja, das wäre geil. Das wäre richtig geil. Ja.
Auf jeden Fall. Also, man muss sich vielleicht noch irgendwie überlegen, wie man noch mehr Gebiete involvieren kann. Man kann natürlich so die umliegenden Sachen machen, wie Pestländer und so, aber ich glaube, man braucht noch ein bisschen mehr.
Ja, das ist auch das, was ich mich in The War Within frage. Ich meine, klar, wir können Undermine als Mega-Dungeon oder kleine Zone bringen, auf jeden Fall, oder als Raid. Also mittlerweile, wir haben mal ein Icon, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Wir haben ähnlich, wie wir die Glaive damals gefunden haben zum Armeedrassier-Raid, haben wir jetzt einen Stab, der als Name halt, Goblin-Raid, Undermine-Raid hat. Also, du hast literally den gleichen League wie zu Armeedrassier, hast du eben zum Undermine-Raid jetzt schon.
The War Within, ich weiß nicht, vielleicht, ich finde Seraph, glaube ich nicht, aber vielleicht kommen wir noch in irgendeine große Titananlage oder so. Ich glaube, wir haben noch verschiedene
Möglichkeiten, wo wir hin können. In der Endgame-Kampagne kommen wir in eine ähnliche Kammer wie die Herzkammer tatsächlich.
Ja, vielleicht ist sie noch sehr, 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 sehr groß, dass sie den ganzen Patch füllen kann.
Ja, ich bin gespannt, ja. Ja, wäre alles geil. Ich bin sehr gespannt auf alles. Aber wir kommen jetzt hier Richtung Ende.
Ja.
Und wir danken den Zuschauern und Zuschauerinnen und Tschüssikowski, ne?
Oh, yep. Yeah.